Moin und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode auf Einkort, dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin der Tobi und mit mir in der Leitung ist der gute Beef Stew Tim.
Moin Mahlzeit, bienvenidos.
Ja Tim, lange nichts mehr voneinander gehört. Knapp ein Monat ist es her, dass wir zum letzten Mal eine Episode veröffentlicht haben und seitdem ist in der NBA auf jeden Fall einiges passiert. Die Playoffs sind nach wie vor im vollen Gange und es gab auch rund um die Liga extrem viele News und ja, einfach Geschehnisse, über die es jetzt natürlich zu sprechen gilt. Aber bevor wir uns dem widmen wollen, würde ich sagen, löst du erstmal das Rätsel und danach ja, beantwortest du mir auch die Frage, wie es dir überhaupt so geht.
Ja, sehr gerne. Ich muss gerade kurz nochmal nachhaken. Ich habe nicht hundertprozentig verstanden, welchen Nickname du mir jetzt entgegengeschmissen hast.
Beef Stew.
Also Stew, nicht Stew, sondern wirklich Stew.
Ja, genau.
Ja, wissen tue ich es nicht. Ich hätte jetzt einen Guess, weil Stew könnte zu Isaiah Stewart passen und da er sich auch gerne mal mit Gegenspielern anlegt, würde auch Beef Stew auf jeden Fall passen. Weiß nicht, ist das die richtige Antwort?
Das ist komplett richtig, absolut gut geschlussfolgert. Ich schätze mal, der Nickname kommt tatsächlich auch durch die Auseinandersetzung damals mit LeBron James, mit den Lakers. Gab es ja einige Memes auch später zu, dass die NBA ja auch irgendwie so verkappt WWE ist. So habe ich auf jeden Fall einiges damals in meiner Timeline gesehen, wo dann halt so ein typischer, ja, ich sag mal, John Cena Entrance oder so noch draufgelegt wurde, wie er da nochmal so zurückgerannt ist auf LeBron und so. Also die Auseinandersetzung war auf jeden Fall ziemlich interessant damals und ja, anscheinend hat er sich dadurch den Nickname verdient. Ich muss sagen, ich war echt, musste ich hier gucken bei der Startpage, weil ich nehme ja immer wirklich nur die Spieler, die mir da bei BeBallRef vorgeschlagen werden und es hatte wirklich niemand, legit niemand einen Nickname und dann ich so, oh mein Gott, Isaiah Stewart jetzt hier so gefühlt letzte Hoffnung und tatsächlich hatte der dann doch noch einen Nickname und das hat es dann gerettet, weil sonst,
ja. Wer stand zur Auswahl?
Rui Hachimura beispielsweise, der keinen hatte, was ich interessant fand.
Echt nicht? Ich dachte, der hätte irgendwie, keine Ahnung, Japanese, keine
Ahnung, irgendwas. Ja, hätte ich auch irgendwas gedacht, aber war gar nicht so.
Ja. Noch was.
Dann halt viele WNBA-Spielerinnen, bei denen ja jetzt auch vor kurzem die Saison wieder angefangen ist, aber da jetzt zum Beispiel auch namhafteste Vertreterin, Kelsey Plum, auch kein Nickname. Ja, und dann halt viele von den Älteren oder so, wo ich natürlich auch grundsätzlich gedacht hätte, ja gut, das ist dann auch ein bisschen sehr hart. So, deswegen war dann Stewart tatsächlich noch so die beste Lösung, glaube ich. Und du hast sie auch gelöst.
Ja, war zwar sehr viel geraten, aber das konnte man sich ja zumindest einigermaßen herleiten. Das war noch akzeptabel, würde ich sagen.
Ja, denke ich auch. Also das nimmst du auf jeden Fall mit, den Win. Und ja, dann, wie gesagt, meine andere Frage, Tim. Seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben, ist einiges an Zeit vergangen. Wie ist es dir in der Zwischenzeit so ergangen?
Hatte tatsächlich ziemlich viel um die Ohren, was ja auch einer der Gründe ist, warum ich jetzt auch in den letzten Wochen nicht unbedingt die Zeit gefunden hätte, um einen Podcast aufzunehmen. Ja, gerade auf der Arbeit ziemlich viel los. Dann bin ich auch aktuell dabei, meinen Eltern zu Hause viel zu helfen, weil die krankheitsbedingt gerade ein bisschen Unterstützung brauchen. Aber ja, es sind also Sachen, die man dann auch gerne macht. Nur ja, dementsprechend halt eben ziemlich viel um die Ohren und dementsprechend auch wenig Zeit, um beispielsweise einen Pod aufzunehmen. Aber jetzt, wo ja auch das Pfingstwochenende ist, wo man dann auch einen Tag mehr nochmal Pause hat, zumindest wir bei uns, ich weiß nicht, ob das überall so ist, nimmt man dann auf jeden Fall gerne mit und ja, deswegen auch sehr passend, dass wir jetzt auch endlich mal wieder was zusammen aufnehmen können. Aber auch die Frage an dich, was ging bei dir so in den letzten Wochen?
Ja, also ich merke in den letzten Wochen auf jeden Fall, wie ich mich so im typischen Sommer hoch, sag ich mal, befinde, obwohl der Sommer noch gar nicht so richtig angefangen ist, aber es ist wirklich unglaublich, ne, wie krass ein Wetter bei mir positiven Einfluss hat. Es ist halt wirklich so dieses, es ist morgens hell, ich bin gut drauf, ich habe gute Laune, ich so gefühlt springe aus dem Bett und so. Und das ist halt so krass, so wie dieser Unterschied halt einfach, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt und das wird halt mittlerweile immer krasser, so wie viel das einfach ausmacht. Also ich bin so heftig abhängig vom Wetter, was meine Laune abgeht, weil wirklich das ist einfach, wie gesagt, ich bin kein Wintertyp und so und deswegen, ich finde es auch immer so geil, wenn die Playoffs dann anstehen, weil du weißt einfach, das ist Sommer und da macht es auch einfach viel mehr Spaß, das alles zu verfolgen und so und deshalb, ja, geht es mir eigentlich echt gut, muss ich sagen, bei mir in den letzten Wochen auch wieder ein bisschen mehr los gewesen, war der Start vom neuen Semester, deswegen, war da in erster Linie auch so ein bisschen mein Fokus drauf, darunter hat so ein bisschen, ja, mein Interesse nicht, aber so generell die Möglichkeit, die NBA zu verfolgen, auch ein bisschen gelitten. Habe jetzt zum Beispiel die zweite Runde nicht so intensiv verfolgt, wie ich das gerne gehabt hätte. Aber du hast ja auch schon gesagt, jetzt ist gerade ein Feiertag bzw. ein verlängertes Wochenende. War ja kurz davor, war es ja auch schon so. Und das ist ja jetzt generell auch ganz cool so zu dieser Jahreszeit, dass es wirklich viele kurze Wochen und so gibt. Und das hilft einem auf jeden Fall auch dabei, das Ganze gut zu verfolgen. Und deshalb, ja, bin ich da auf jeden Fall auch ganz guter Dinge. Wie gesagt, es ist ein bisschen stressig und so, aber eigentlich positiver Stress. Und ich sag mal so, wenn es so ist, dass man sich nicht wirklich beklagen kann, dass man gerade keine Zeit unbedingt hat, die Liga zu verfolgen, weil man halt anderes Zeug, sag ich mal, zu tun hat, aber das jetzt nichts ist, was dann abfuckt, dann ist das, denke ich, auf jeden Fall auch vertretbar. Aber ja, ähnlich wie bei dir, sage ich mal, dass es auch ein bisschen an Zeit jetzt gemangelt hat bezüglich Podcast und so. Aber dafür haben wir es jetzt zusammengesetzt und wir haben es ja auch beim letzten Mal schon ein bisschen angekündigt, dass wir wahrscheinlich es nicht schaffen werden, dann nochmal eine Preview zu den Western Conference Finals zu machen, die ja jetzt so gut wie vorbei sind. Tatsächlich dann doch noch ein bisschen jetzt länger gedauert haben, als man vielleicht anfangs gedacht hätte. Aber ja, ich würde sagen, Tim, wir starten dann einfach direkt rein mit der, ja, wahrscheinlich aktuell krassesten Serie in der Liga, oder?
Ja, lass uns das sehr gerne machen. Du redest natürlich von der Serie zwischen den Boston Celtics und den Miami Heat, die jetzt, das wissen wir seit letzter Nacht, tatsächlich nochmal sich zu einem siebten Spiel treffen, was nach dem dritten Spiel eigentlich undenkbar war. Denn, ja, wie wir bekanntermaßen alle wissen, in den Playoffs gab es noch nie, dass ein Team nach einer 13-0-Führung diese Führung noch verspielt hat. Und es kam jetzt auch erst zum vierten Mal überhaupt vor, dass aus einem 13-0 noch ein 13-3 wurde. Das ist vielleicht auch eine ganz interessante Randnotiz. Und ja, es ist echt total interessant, wie diese Serie verlaufen ist. Wir hatten ja zunächst erstmal zwei Heimspiele der Celtics, die man relativ knapp dann verloren hatte. Dann gab es das Spiel 3 in Miami, wo Boston komplett unter die Räder gekommen ist. Aber man hat es tatsächlich geschafft, sich zusammenzureißen und man hat mittlerweile wirklich das Momentum wieder komplett auf seiner Seite. Gründe dafür festzumachen, weiß nicht, wie es dir da geht. Also für mich ist es halt wirklich so, dass ein Jimmy Butler irgendwie langsam dann doch ein bisschen müde wirkt, obwohl du bei ihm halt auch immer aufpassen musst, ob er dir nicht im nächsten Spiel dann zeigt, dass das dann doch ganz anders aussieht und er dir immer noch dann, was weiß ich, 40 Punkte plus oder sowas reinstreuen kann. Dazu dann auch einfach dieses Boston-Team, was wieder so das Gesicht zeigt, was man eigentlich von denen auch sehen will. Wir haben einen sehr aggressiven Jason Tatum jetzt in den letzten drei Spielen gesehen. Wir haben Jaylen Brown, der mittlerweile wie zumindest wieder zeigt, warum man ihn als elitäre zweite Option in der Liga seit Jahren ansieht, der ja zwischendurch auch komplett untergetaucht war. Und ja, wie gesagt, mittlerweile Boston mit dem heftigsten Momentum-Shift, den man sich überhaupt hätte vorstellen können. Und ich, ja, um da nochmal auf dein eigenes Statement einzugehen, sehe es mittlerweile tatsächlich auch so. Ich sehe Boston dann mittlerweile tatsächlich vorne.
Ja, das ist krass, ne, wenn man sieht, wie sich das jetzt alles so gewandelt hat. Also gerade halt, dass es lange Zeit jetzt so aussah, dass halt beide Serien, also beide Conference Finals jeweils in den Sweep hätten enden können, weil, um jetzt kurz vorwegzugreifen, deine Denver Nuggets haben ja die Los Angeles Lakers innerhalb von 4 Spielen nach Hause geschickt in den Urlaub. Kommen wir auf jeden Fall gleich auch noch drauf zu sprechen.
Ja, und, wahrscheinlich, ja.
Ja, und als ja, aber zwischenzeitlich dann auch die Heat 13-0 in Führung lagen gegen die Celtics, habe ich auch so gedacht, wow, also das wäre ja auch krass. Und ich glaube, das hat es auch noch nie gegeben, dass dann es in den Conference Finals jeweils einen Sweep gegeben hätte. Aber ja, also ganz, ganz seltsame Serie hier zwischen den Heat und den Celtics. Die Heat ja generell so die Cinderella-Story so der Postseason, was die da abgerissen haben in der ersten Runde, halt die erstplatzierten Bucks rausgeworfen, dann ziemlich souverän gegen die Knicks weitergekommen, würde ich sagen. Aber jetzt natürlich, dass die gerade auch in dieser Serie die ersten beiden Spiele in Boston klauen, das war natürlich direkt ein super Statement. So klar, hast du jetzt auch angesprochen, war relativ knapp, aber überhaupt erstmal auswärts die Spiele zu holen, war schon heftig. Und dann in diesem Spiel 3, danach habe ich auch gedacht, okay, das war's jetzt, die sind mausetot, die Celtics, weil das war ja wirklich ein Blowout. Also mit über 20 Punkten da verloren. Und da habe ich echt gedacht, ich glaube, kurz danach oder so haben wir ja mal kurz so geschrieben, da stand es in beiden Serien 3-0 und da haben wir auch, oder meinte ich auch so von wegen, ja, wäre schon krass, wenn jetzt beides in ein Sweep endet, aber ich gehe nicht von aus. Und ich bin ehrlich, ich habe gedacht, die Heat sweepen jetzt die Celtics und LA klaut sich vielleicht noch eins gegen Denver. Davon bin ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch ausgegangen.
Das war bei mir 1-1 genauso.
Ja, also, und dass sich das jetzt nochmal so shiftet, das ist komplett gestört. Also, wie gesagt, dass sich die Celtics dann vielleicht nochmal erholen, klar muss man das auf dem Schirm haben, aber es war ja gerade dann jetzt auch so, in diesem Game 4 haben sie halt noch dazu in Miami gespielt, also waren das halt auch noch auswärts gefordert. Und wie gesagt, also über die gesamte Serie sah das halt einfach so aus, als wären die Heat einfach, ja, das überlegenere Team, dass sie einfach besser vorbereitet sind, auch ein bisschen einfach mit einer anderen, ja, klingt immer ein bisschen doof, aber mit einer anderen Einstellung reingegangen sind, weil diese Celtics, also haben sich natürlich auch in der Serie davor gegen Philly schon ziemlich schwer getan, muss man sagen, haben da ja auch 7 Spiele benötigt, aber ja, haben auf jeden Fall ziemlich diesen Celtics geähnelt, die jetzt auch gegen Ende der Regular Season mit einigen Problemen zu kämpfen hatten, und dass sie das jetzt, sag ich mal, noch hinbekommen, wieder in die richtige Spur zu lenken, das hat mich doch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht und hätte ich auch nicht mit gerechnet. Und ja, so kam es dann halt dazu, dass sie das eine Spiel in Miami gewonnen haben, ihr Heimspiel daraufhin in Game 5 auch recht deutlich gewonnen haben. Und dann kam jetzt natürlich vergangene Nacht das Game 6 gegen, ja, die Heat in Miami wieder. Und das war natürlich dann auch noch ein absolut wildes Spiel mit einem geistenkranken Finish. Ich weiß, Tim, willst du den Zuhörern kurz mal zusammenfassen, was da passiert ist?
Ja, kurz vor Ende haben die Celtics mit 102-100 geführt. Die Heat haben den Ball. Jimmy Butler bekommt den Ball, natürlich. Es muss über ihn gehen, war relativ vorhersehbar. Er ist relativ nah an der Seitenauslinie und geht hoch gegen Al Horford und es wird ein Foul gecallt. Ich habe im ersten Moment gedacht, okay, Jimmy Butler kriegt jetzt 2 Freiwürfe und kann das Spiel ausgleichen. Die Refs gucken sich das Ding nochmal an und entscheiden, es war ein 3-Point-Attempt, also kriegt Butler 3 Freiwürfe. Ja, wie Jimmy Butler nun mal in den entscheidenden Phasen immer so agiert. Er trifft natürlich alle 3 und Miami geht mit 1 Punkt in Führung. Ich dachte, okay, krass. Man hat dann die Uhr auch nochmal hochgesetzt zu dem Zeitpunkt, was ja jetzt auch viel diskutiert würde, ob man da nicht zu viel Zeit draufgepackt hatte. Also die stand jetzt auf 2,1 Sekunden, dann wurde sie nochmal korrigiert auf 3 Sekunden für den letzten Angriff, den Boston dann hatte. Boston nimmt die Timeout, hat dann Einwurf an der Seitenauslinie. Und ich, das kann ich jetzt aus meiner Perspektive mal kurz beschreiben, wie ich das Ganze wahrgenommen habe. Ich habe gedacht, okay, du wirst jetzt wahrscheinlich nicht Tatum den Ball geben, denn das wäre viel zu offensichtlich. Jaylen Brown, weiß ich nicht, war halt nicht immer so der konstanteste. Dann war ich eigentlich dabei, eigentlich müsstest du vielleicht Derrick White den Wurf geben. Und ich sehe, okay, er macht den Einwurf. Hat sich für mich in dem Moment schon mal erledigt. Was passiert? Er spielt den Ball zu Marcus Smart, der direkt den Dreier abdrückt, nicht trifft. Ich dachte, okay, shit, die Serie ist durch. Was passiert aber? Der von mir angesprochene Derrick White sprintet nach dem Einwurf direkt Richtung Korb und tippt den Ball tatsächlich nochmal rein. Ich dachte, okay, krass, aber ich war mir total sicher, dass es zu spät war und die Celtics so mit 1 Punkt verlieren. Sehe dann das Replay und mit 0,2 oder 0,1 Sekunde Restzeit hat er tatsächlich den Ball noch losgedrückt und das Spiel so zugunsten der Celtics entschieden. Man gewinnt mit 1 Punkt und hat jetzt Game 7 einfach zu Hause. Junge, Junge, also ich glaube, ich habe schon sehr lange nicht mehr so eine krasse Schlussphase von einem Spiel gesehen. Es gibt zwar immer mal wieder auch in den Playoffs dann Spiele, wo du sowas hast. Beispielsweise auch der Buzzerbeater von Kawhi 2019 gegen die Sixers. An solche Situationen hast du dich natürlich auch. Aber wirklich so extrem, das ist schon wirklich selten. Und ich dachte echt, okay, also wenn die Celtics dieses Spiel gewinnen, wo es ja sowieso schon im vierten Viertel sehr lange nach aussah, dann hast du das Momentum in Spiel 7 natürlich sowieso schon auf deiner Seite, auch mit dem Heimspiel und sowas. Aber dass du dann wirklich in letzter Sekunde mit dieser Aktion dieses Spiel noch gewinnst, macht es natürlich nochmal umso krasser.
Ja, absolut. Also das war auch wirklich eine der krassesten Wendungen, sag ich mal, die ich da noch gesehen habe. Vor allem, weil es ja wirklich in, sag ich mal, beide Richtungen so gekippt ist. Es gab ja auch in der Schlussphase noch so eine Szene, in der Bam Tatum geblockt hat. Und ich glaube, es war aber dann nicht sofort danach die Szene da mit Jimmy. Ich glaube, dazwischen waren noch dann so 2 Angriffe. Aber es war alles so in der letzten Minute noch. Also wirklich eine extrem intensive Schlussphase. Und dann vergibt ja, glaube ich, Smart irgendwie einen Freiwurf oder so. Und dadurch besteht überhaupt noch so, sag ich mal, die Möglichkeit? Und dann natürlich, dass ausgerechnet Jimmy und Horford da in diese Situation kommen, wo es ja auch die Vorgeschichte gab mit diesen Posts, mit der Timeout und so. Also das ist ja auch diese Serie, ne? Also dafür, dass wir die letztes Jahr genau in derselben Konstellation schon in den Conference Finals hatten und auch vor 3 Jahren in der Konstellation. Also das erzählen trotzdem immer neue Geschichten und so. Und ich finde das so krass. Also gefühlt, ey, wir hatten es vorhin schon mal kurz bei Isaiah Stewart mit der WWE. Damals hat man immer gesagt, wenn die so krasse Matches hatten, wurde immer gechantet, fight forever. Und so kannst du es hier quasi auch in der Serie sagen. Also von mir aus können die immer gegeneinander spielen. So, also Conference Finals Heat gegen Celtics können wir für mich einlocken. Weil anscheinend ja auch, wie im Vorjahr, Game 7 scheint ja dann auch gesetzt zu sein. Auch trotz aller Vorzeichen, die vielleicht am Anfang nicht darauf hingedeutet haben. Und ja, ist einfach geisteskrass. Also überhaupt jetzt, um nochmal mit der Szene mit Butler und Horford, so einfach extrem clever von Jimmy gemacht, da nochmal hinter die Dreierlinie zu gehen und das Foul anzunehmen. Und dann natürlich, aber trotzdem, also in dieser Szene, also wir wissen, Jimmy ist einfach ein tougher Motherfucker, ne? Aber die 3 Freiwürfe wirklich so eisekalt da reinzuhauen, ne? Allein schon natürlich die ersten beiden richtig gut und da wusste es schon, sieht gut aus so, ne? Und dass er dann aber den dritten auch noch reinballt, da habe ich auch so gedacht, ja, okay, das wird es gewesen sein, so. Also klar, theoretisch wären die Chancen auch da gewesen. Ich habe das Ganze tatsächlich im Real Life gesehen, aber war halt dann trotzdem auch so in der Szene, ähnlich wie du, sage ich jetzt mal, wo ich auch gedacht habe, okay, eigentlich jeder erwartet jetzt, die gehen über Tatum. Hab dann aber auch so gedacht, weiß ich nicht, ist jetzt natürlich sehr offensichtlich. Und ich fand es tatsächlich dann auch gar nicht verkehrt, dass Marcus Smart den Wurf genommen hat, weil er eigentlich auch in dem Spiel viele Dreier hochgejagt hat, aber die eigentlich auch ziemlich gut getroffen hat. Deswegen fand ich die Lösung, dann über ihn anstatt Jaylen Brown zu gehen, auch auf jeden Fall legitim. Aber dass dann die Szene noch passiert und da Derek war jetzt im Nachsetzen wirklich mit, wie die Amerikaner immer gerne sagen, mit 1/10 of a second, da der Ball seine Hand verlässt und noch reingeht. Es ist so geisteskrank. Und dann natürlich so dieser Moment, einfach weil das Spiel ja auch in Miami stattgefunden hat, die Crowd war tot. So, klar, natürlich, erst ist da noch so diese Hoffnung so von wegen, oh, es könnte ja noch nicht zählen und so und dann ist gut, aber wirklich, als es dann so feststand, die Halle war ja tot und das, nachdem Jimmy den dritten Freiwurf reingehauen hat und alle quasi explodiert sind, also so ein Wechselbad der Gefühle, das ist echt total geisteskrank gewesen, deshalb, ey, Wahnsinnsspiel, Wahnsinnsspiel, also diese Serie ist einfach zu krass.
Ja, absolut. Vorher noch mal kurz darauf eingehen, du meinst, der Smart wäre jetzt eigentlich nicht so die verkehrteste Option gewesen für den letzten Wurf. War ich halt irgendwie so ein bisschen unentschlossen. Also ich habe das auch so gesehen, dass er ja schon auch ein paar Dreier getroffen hatte. Aber andersrum, ein paar Sekunden vorher vergibt er eben diesen wichtigen Freiwurf, der die Celtics in eine ganz andere Position gebracht hätte. Deswegen war ich da so ein bisschen, weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, ich als Coach hätte eher gesagt, lass Marcus Smart diesen Inbound-Pass machen. Einfach, weil er auch der beste Passer ist eigentlich von denen, aber ja, im Endeffekt ist es ja völlig egal. Aber wie hast du das denn gesehen? Hast du im ersten Moment direkt gedacht, okay, das, was White gemacht hat, war noch in der Zeit, oder dachtest du auch, es wäre zu spät?
Boah, so einen richtig ersten Gedanken hatte ich gar nicht, ich war halt wirklich so maximal verwirrt, so halt erst so dieses, okay, war zu, also mein erster Gedanke war zu spät, so, ne, aber so dieses, hä, zählt das doch noch, ne, und dann war das ja tatsächlich relativ schnell klar, so, also die mussten sich das ja nicht lange angucken und dann war halt so, auch so echt super Shot halt, wie du im Hintergrund die Shotclock siehst und wirklich so siehst, wie der Ball in der letzten Millisekunde die Hand von White verlässt und dann war halt echt so, wow.
Also, er hat den Ball ja auch eigentlich wirklich nur so mehr gestreichelt, ne, er hätte ja jetzt gar nicht so wirklich Ballkontrolle gehabt, ne.
Ja, wirklich nur kurz dran gewesen und reingelegt.
Alles andere wäre auch zu spät gewesen, ne,
ja,
also, wirklich, wirklich krass.
Aber wirklich gerade auch, als man wirklich quasi die perfekte Einstellung hatte, dass man da noch im Hintergrund die Shotclock sieht.
Ja.
Das ist halt krass. Und dann hast du natürlich auch einfach, also ich war ehrlich gesagt wahrscheinlich ähnlich sprachlos wie die meisten, die sich das angeguckt haben. Kann ich mir natürlich auch so gar nicht vorstellen, wie das dann in der Halle gewesen sein muss. Weil wie gesagt, die Energy war dann halt natürlich komplett weg. Weil, also, es gibt viele Arten, Spiel zu verlieren, aber wirklich so knapp in der letzten Sekunde, also in der letzten Millisekunde, das ist ja echt der komplette Wahnsinn. Und dass das halt quasi entscheidet, halt, oh, entweder du kommst in die Finals oder du musst halt noch in Spiel 7 und dann aber halt in Boston, das ist ja komplett geisteskrank, dass da wirklich so eine Millisekunde drüber entschieden hat. Und du hast schon gesagt, es gab halt da diese Kontroverse mit der Zeit, die noch zurückgegeben worden ist und so. Ja, ist natürlich jetzt auch wieder dann so erstmal großer Aufschrei gewesen von wegen bla bla bla, NBA ist scripted und so, die wollen doch nur die Celtics in den Finals und so. Ja gut, soll sich jeder seinen Teil zu denken und so, aber soll auf jeden Fall nichts dran wegnehmen, dass es einfach ein geisteskrankes Spiel gewesen ist.
Ja, absolut. Ich denke, da können wir uns auch, würde ich alle extrem freuen, dass wir noch ein siebtes Aufeinandertreffen von diesen beiden Mannschaften sehen, weil wie du auch schon gesagt hast, das haben wir zwar jetzt in den letzten Jahren unfassbar oft gesehen, aber naja, irgendwo kriegen wir auch nicht genug davon, deswegen passt das ja auf jeden Fall. Und da bin ich auch echt mal gespannt, was dann los sein wird. Also wie gesagt, das Momentum ist jetzt wirklich komplett auf der Seite von Boston. Es würde mich tatsächlich wundern, wenn sie nicht das Historische schaffen und die Serie dann nochmal komplett drehen. Auf der anderen Seite darf Miami natürlich auch auf gar keinen Fall abschreiben, denn gerade dieses Heat-Team ist wahrscheinlich auch das Letzte, bei dem ich sagen würde, ja, die sind jetzt weg vom Fenster, ne? Weil sie haben es ja immer mehr wieder bewiesen. So die Attitude, die die haben, ist halt einfach nochmal was anderes. Deswegen weiß ich es nicht so richtig, aber ja, er hat es schon ein paar Mal gesagt, eigentlich sehe ich Boston da doch vorne, aber ja, wie gesagt, verwundert wäre ich auch nicht, wenn es dann doch nicht klappt und die Heat das dann doch noch doch noch nach Hause bringen.
Ja, also wäre auf jeden Fall extrem krass, weil wurde ja jetzt natürlich jetzt auch lang und breit getreten, das wäre halt historisch, ne, als erstes Team von einem 3-0-Rückstand zurückzukommen. Da, gut, sie haben halt jetzt den Vorteil, dass sie ein Heimspiel haben, was natürlich auch extrem gut ist, aber ich würde es halt auch jetzt, also den Vorteil würde ich dann auch als minimal auslegen, weil ich finde, gerade was du in diesen Playoffs auch gesehen hast, dass dir einfach teilweise dann die Rollenspieler auch einfach den Arsch retten können, ne? Und wenn du da halt Jungs wie halt Robinson oder auch Strews hast, die halt einfach, wenn die dir von draußen heiß laufen und ihre Würfe treffen, da kannst du auch schnell so ein Spiel verlieren, obwohl du eigentlich alles richtig machst, sag ich mal, ne? Aber ja, deswegen, es ist schon echt extrem, aber ja, es ist echt, also ich komme immer noch nicht so ganz drauf klar, dass es jetzt wirklich passieren kann, dass ein Team nach einem 3-0 zurückkommt. Weil ich meine, wie bitter wäre das für die Heat? So, du führst 3-0 und bist ja quasi durch. Also, und dann wird dir das so wirklich in dieser letzten Millisekunde aus der Hand gerissen. Also, ich weiß, du hast nicht mehr so viel mit Fußball am Hut, ne? Aber hast du das jetzt am Wochenende mitbekommen, wie Dortmund noch die Meisterschaft verspielt hat? So auch gefühlt in letzter Sekunde?
Ja, war das nicht in erster Linie, ohne jetzt jemand zu nahe treten zu wollen, aber eigene Dummheit?
Ja, also es war eigene Dummheit, also vielleicht für die Nicht-Fußball-Fans kurz zusammengefasst. Borussia Dortmund am letzten Spieltag geht, ich glaube, mit 2 Punkten Vorsprung in den Spieltag auf die Bayern und ja, haben Heimspiel gegen Mainz, für die es um nichts mehr geht, liegen plötzlich 2-0 hinten, schaffen es am Ende noch ein 2-2 zu machen, aber hätte eigentlich sie hätten natürlich gewinnen müssen und deswegen ist es selber verschuldet. Aber das Krasse ist, dass es halt nebenbei haben die Bayern in Köln geführt, haben geführt, waren dann lange Zeit schon Meister. Dann macht Köln irgendwie 10 Minuten vor Ende durch einen Elfmeter den Ausgleich. Plötzlich ist Dortmund wieder Meister. Aber die Bayern machen in der 90. auch noch ein Tor und somit, zack, keine Meisterfeier in Dortmund, wo schon alles geplant war. Die wollten da schon richtig einen zünden und hast du nicht gesehen. Und ja, am Ende, es ist, wie es im Fußball so ist, am Ende werden eh immer die Bayern Meister, aber natürlich auch extrem bitter. Und ehrlich, also wenn die Heat das jetzt auch verspielen, natürlich ist es dann nicht ganz so krass, weil es nicht so im absoluten Finale und so ist. Aber so ähnlich würde es mir ehrlich gesagt schon so ein bisschen vorkommen. Weil wirklich so, ist es halt aber auch, was so den Sport so krass macht. So, du bist so nah schon quasi dran, siegreich zu sein, triumphal zu sein. Jetzt in diesem Fall mit den Heat noch nicht an der Championship, aber zumindest den nächsten Schritt dahin gemacht zu haben. Und dann kommt es wirklich so und kann dir in der letzten Sekunde oder letzten Minute noch komplett entrissen werden. Und das sind, glaube ich, auch einfach so Emotionen. So, ich weiß nicht, dadurch, dass das jetzt auch so halt Saisonende ist und so, weil diese Jahreszeit, so, da weißt du auch einfach, da gehen so all diese Sportsaisons zu Ende, kurz vor der Sommerpause und so. Und dann, ja, weiß ich nicht, ist es auch einfach so geil, weil da kommen so diese ganzen Emotionen hoch. So, ich verfolge den Fußball ja auch nicht mal so intensiv, sag ich mal, aber jetzt gerade sowas, was da im Aufstiegs- und Abstiegskampf immer abgeht, das ist einfach krass, weil da kann man natürlich auch mitfühlen, sag ich mal. Und sei es jetzt Fußball oder Basketball, aber wenn sowas, dann ist es immer so mit Last Second und so oder Last Minute, das ist einfach nur geisteskrank. Aber da muss ich halt so ein bisschen denken, weil ich habe mir sogar, oh Mann, ey, die Heat kommen mir gerade so ein bisschen vor, als hätten sie ein schwarz-gelbes Trikot an.
Ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja mal irgendwie so ein City-Jersey oder sowas in den Farben in den nächsten Jahren. Mal gucken.
Ey, gerade bei den Heat könnte ich mir alles vorstellen. Also ja. Nachdem die da diesen Erpresserbrief hatten und so, wer weiß, vielleicht irgendwann die Heat im Borussia Dortmund-Kostüm.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das sehen will, aber naja, schauen wir einfach mal. Mal gucken, wie sich die Dinge entwickeln, man weiß ja nie. Ne? Ist ja auch ein sehr schnelllebiges Geschäft, deswegen, ja, kann alles passieren. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt einfach mal sagen, wir machen jetzt hinter die noch laufende Serie mal einen Haken und widmen uns der Serie, die jetzt schon seit ja, einiger Zeit entschieden ist.
Ja, jetzt vielleicht nochmal kurz zum Abschluss. Also du sagst, Boston macht das, ne?
Ja, ich sag, Boston macht das.
Also eigentlich denke ich mir auch, es spricht alles dafür. Ne? Und ich will es auch irgendwo sehen, weil es so historisch ist. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, weiß ich nicht, ey. Ich würde es halt dir nie trotzdem gönnen, auch wenn die es jetzt natürlich so ein bisschen hinten raus choken, ne? Aber... Ey, guck mal, dann sage ich einfach, damit wir was anderes sagen, sage ich, die Heat machen das. Und dann kann man ja später mal sehen, wer da recht hatte. Aber ja, ich will dich jetzt nicht weiter davon abhalten, über deine Denver Nuggets zu schwärmen.
Ja, perfekt. Ja. Es war mal wieder soweit. Erst das dritte Mal in der Franchise-Geschichte, dass man es bis in die Western Conference Finals geschafft hat. Witzigerweise zum dritten Mal der Gegner, dann an der Stelle die Lakers. Und anstatt dass man wie 2009 und 2020 dann nicht den Weg in die Finals geht und wieder darauf warten muss, dass man es das erste Mal in der Teamgeschichte schafft, bis in die NBA Finals zu kommen, hat man sich dieses Jahr gedacht, okay, lasst die Kollegen aus LA doch einfach mal sweepen. Hat mich komplett überrascht, hätte ich niemals für möglich gehalten, dass man sich so deutlich durchsetzt, weil ich auch einfach der Meinung war, dass die Lakers das bisher schwierigste oder unangenehmste Matchup für die Nuggets hätten sein können. Denn anders als die Timberwolves und die Suns hätte ich den Lakers auf jeden Fall zugetraut, dass man doch deutlich aggressiver auch den Korb attackiert, was wahrscheinlich die beste Variante ist, wenn auf der Gegenseite Nikola Jokic den Korb verteidigt. Haben die Lakers auch, wie ich fand, dann sogar besser gemacht als die beiden anderen Teams insgesamt. Aber man sieht eben auch bei den Nuggets eine unfassbare Verbesserung im Laufe der Playoffs noch. Wir haben ja gesagt, gegen die Timberwolves, das war gut, aber es war halt mehr so dieses gute Pferd, was nur so springt, wie es muss, was mit Sicherheit auch noch mehr könnte. Und ich fand dann auch gerade im Verlauf der zweiten Runde hast du gesehen, okay, in den Team steckt noch deutlich mehr drin und gegen die Lakers hat man das dann auch absolut stark aufs Parkett gebracht. Man hat die PS auf die Straße gebracht, hat das Ding geholt, und steht jetzt zum ersten Mal in der Geschichte in den Finals. Und ich finde es tatsächlich jetzt echt ein bisschen belastend als Nuggets-Fan, dass ich jetzt schon seit keine Ahnung wie vielen Tagen darauf warten muss, dass endlich diese scheiß Finals losgehen. Aber ja, mein Gott, ne, gönnt man dem Team halt noch ein bisschen eine Pause, um dann auch mit voller Kraft in den Finals antreten zu können. Und dann, ja, bin ich mal gespannt. Ist mir eigentlich ja mittlerweile sogar relativ egal, ob es dann gegen Boston oder Miami geht. Ich bin auf jeden Fall maximal hyped, dass das jetzt endlich losgeht. Aber ja, vielleicht erstmal so die Frage an dich. Wie hast du die Serie so wahrgenommen? Hast du die Lakers als Stolperstein gesehen für die Nuggets? Oder hast du gesagt, ja, kein Problem, das ist kein Ding für die?
Ehrlich gesagt muss ich sagen, habe ich nicht gedacht, dass die Lakers den Nuggets groß gefährlich werden können. Ich habe einfach wirklich relativ schnell im Laufe der zweiten Runde, als ja, Denver auch den Phoenix Suns relativ schnell die Grenzen aufgezeigt hat, mir gedacht, okay, ja, diese Situation und diese Saison ist der Perfect Storm für Denver. Da wird wahrscheinlich alles so zusammenkommen können, dass sie auf jeden Fall den Weg in die Finals schaffen werden. Da bin ich spätestens, nachdem sie dann das dritte Spiel gegen Phoenix gewonnen haben, bin ich auf jeden Fall von ausgegangen. Und ja, dadurch, dass halt dann auch natürlich die Lakers noch die Warriors rausgeworfen haben, die, glaube ich, eventuell noch ein bisschen problematischer hätten werden können für die Nuggets, aber ich hätte trotzdem im Endeffekt trotzdem immer Denver vorne gesehen, muss ich sagen, hat es mich jetzt nicht so krass überrascht, obwohl es natürlich krass ist, dass es schlussendlich auch ein Sweep geworden ist. Wobei, wenn man halt da ehrlich ist, muss man sagen, es war einer der knapperen Sweeps, war eigentlich alles recht ausgeglichen, außer jetzt glaube ich Game 3 war relativ deutlich, dass die Nuggets das geholt haben. Und ja, aber im Endeffekt, wie gesagt, die Nuggets für mich sind in der Saison einfach in der optimalen Situation, sind halt einfach, sag ich mal, von vorneweg das konstanteste Team im Westen auf jeden Fall gewesen und ja, haben auch, sag ich mal, irgendwo Glück, dass sie in ihrer Konstellation so jetzt auch einfach mal fit geblieben sind. Da konnte ja jetzt auch niemand, sage ich mal, von ausgehen. Klar, jeder hat sich gefreut, dass sie erstmal wieder alle gesund zurückkommen. Aber gerade bei Porter mit seinem Rücken und so und natürlich auch Murray nach dem Kreuzbandriss, konnte sich ja keiner sicher sein, wie genau die zurückkommen. Aber gerade Murray ist ja auch dann spätestens in diesen Conference-Finals mit einem absoluten Bang zurückgekommen. Also wie der da teilweise, auf was für einer Mission der da war, war ja komplett gestört. Deshalb, ja, also die Deutlichkeit, sag ich mal, oder das Ergebnis klingt jetzt natürlich sehr krass auch mit diesem Sweep gegen LA, aber wenn man dann auch nochmal drauf guckt, klar, hätte die Serie auch ein bisschen enger sein können, aber dass die Nuggets sich jetzt schlussendlich durchgesetzt haben und als erstes Team hier die Finals erreicht hat, muss ich sagen, hat mich tatsächlich eher weniger überrascht.
Ja, also als Favorit habe ich sie auch auf jeden Fall gesehen gegen die Lakers. Nur halt eben im Vergleich zu den anderen Teams, gegen die man bisher angetreten ist, hätte ich gedacht, dass die Lakers dann vielleicht doch ein großes Problem sein könnten, eben weil sie diese Spieler haben, die gnadenlos den Korb attackieren wollen. Wir wissen jetzt mittlerweile auch, dass LeBron halt mit einem verletzten Fuß dann auch gespielt hat, was auch so ein bisschen natürlich erklärt, warum er nicht so auf den Drive gesucht hat. Gut, wussten wir natürlich vorher nicht, aber ja, wie gesagt, also ich hätte eigentlich gedacht, dass halt auch ein Anthony Davis ein deutlich größeres Problem für den Jokic sein kann, als es letztendlich war. Was ist passiert? Jokic legt mal eben 27,8 Punkte, 14,5 Rebounds und 11,8 Assists auf bei 50,6% aus dem Feld und 47,1% von der Dreierlinie. Ja, okay, wenn du das natürlich machst, dann bist du auch mehr als nur verdient der Magic Johnson Western Conference Finals MVP. Fand ich auch tatsächlich interessant, dass die Lakers dann nach Spiel 1 dann doch so davon überzeugt waren, dass Hachimura der beste Verteidiger gegen Jokic ist. Das haben wir zumindest in meinen Augen dann doch viel zu oft gesehen. Also, weiß nicht, wenn man da vielleicht dann doch gesagt hätte, okay, AD, du bist permanent der Typ, der Jokic abfacken soll, dann hätte es vielleicht dann auch für ein oder sogar zwei Spiele gereicht. Aber so, ja, war es dann letztendlich doch dieser Sweep. Du hast schon richtigerweise gesagt, dass sieht letztendlich auch deutlicher aus, als es ist. Ich meine, selbst Spiel 3 waren jetzt am Ende auch nur 11 Punkte. Das ist jetzt ja auch nicht so ein krasser Unterschied. Ne? Klar ist das jetzt was anderes als ein One-Possession-Game, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man da die Lakers komplett aus der eigenen Halle geschossen hätte. Aber es funktioniert auch einfach richtig gut, was die Nuggets machen. Ich meine, man hat ja oft gesagt, dass die Nuggets letztendlich mit Jokic, Murray und Porter Jr. drei Spieler in der Starting Five haben, die gerade in der Defensive doch der eine größere, der andere vielleicht eine kleinere Zielscheibe auf dem Rücken hat, aber er hat eben drei Spieler, die da sehr angreifbar sind. Und wenn ich ehrlich sein soll, Jokic ist halt wirklich mittlerweile mehr als solide in dem, was er in der Verteidigung macht. Murray fand ich sowieso immer ein bisschen besser als die meisten anderen und selbst ein Porter Jr., wenn er eine gute Position hat, dann kann er auch jeden Wurf contesten mit seiner Länge. Das kriegt man einfach alles richtig gut kaschiert. Dazu hast du dann mit KCP und Aaron Gordon, zwei Spieler, die halt wirklich so gut wie alles, was irgendwie vom Flügel kommt, verteidigen können. Auch ein Jeff Green und ein Bruce Brown von der Bank machen da gerade defensiv einen richtig guten Job. Also es harmoniert einfach perfekt. Und wenn du jetzt mal zurückdenkst an die Trading Deadline, als wir beide gesagt haben, ey Mensch, dieses Jahr der Westen ist so offen, warum macht Denver da nicht diesen einen All-In-Move, der sie zum absoluten Contender macht? Den haben wir beide vermisst. Und bisher, muss man sagen, war er tatsächlich auch gar nicht nötig, weil es auch so funktioniert hat. Also, krasse Nummer. Und ja, wie gesagt, dass man jetzt einfach in den Finals ist, zum ersten Mal in der Geschichte, das ist halt wirklich, wirklich geil. Und ich kann kaum beschreiben, wie hyped ich tatsächlich bin, dass es jetzt endlich losgeht. Ich glaube, das erste Spiel der Finalserie ist am 1.6., wenn ich mich nicht täusche, müsste Mittwoch sein, glaube ich, ne? Ja, aus ein paar Tagen muss man sich da doch noch gedulden. Man weiß ja auch statt jetzt immer noch nicht, wer der Gegner ist. Aber für noch lange breit erklärt, hätte man sich jetzt auch nicht denken können, dass man da so lange drauf warten muss. Aber ja, wie gesagt, ich denke, es ist auf jeden Fall ein Vorteil für die Nuggets, dass man jetzt nochmal eine deutlich längere Pause hatte als dann der kommende Gegner. Und dann können vielleicht sogar auch tatsächlich die Energiereserven eine deutlich größere Rolle spielen als letztendlich spielerische Matchups. Müssen wir mal sehen. Aber ja, was man da gegen die Lakers und auch schon davor gegen die Suns gemacht hat, hat mich selbst als Fan und Believer echt überzeugt und positiv überrascht.
Ja, ist krass, ne? Weil ich erinnere mich jetzt gerade an die Preview gegen die Suns. Da warst du ja echt nicht so guter Dinge, beziehungsweise hattest auf jeden Fall, sag ich mal, gehörig Respekt vor halt Booker und KD. Aber im Endeffekt
Ja.
waren es halt auch nur Booker und KD, gegen die man gespielt hat, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, gut, da wusste man natürlich auch noch nicht, dass Chris Paul ab der Hälfte von Spiel 2 dann tatsächlich nicht mehr dabei ist. Das weiß ich auch noch. Spiel 2, als er sich verletzt hatte, war das ja auch gerade zu einem Zeitpunkt, wo er so ein bisschen das Spiel an sich gerissen hatte. Da hättest du vielleicht sogar auch schon Spiel 2 verlieren können und dann gehst du mit einem 1-1 noch Phoenix. Also, ja, ist halt auch die Frage, wie konstant er dann weiterhin gewesen wäre. Das ist ja mittlerweile bei ihm so ein bisschen das Ding. Ja, und Ayton war halt gar kein Faktor. Den hätte ich ja auch so eingeschätzt, dass er da auf jeden Fall Jokic auch vor großen Problemen stellen kann, weil wir das ja eben auch schon gesehen haben vor 2 Jahren. Aber naja, das war halt eine ziemliche Shitshow von ihm, denke ich, kann man sogar fast sagen. Ist vielleicht ein bisschen sehr hart jetzt, aber naja, wirklich was gezeigt hat er ja nun mal nicht.
Nee, also, und ich glaube, man kann auch auf jeden Fall den Case machen, dass sich der zweifache MVP seit den vergangenen 2 Jahren auch nochmal deutlich besser weiterentwickelt hat als ein DeAndre Ayton, von dem man das gerade eigentlich altersbedingt irgendwo erwarten würde. Aber ja, ist halt so gekommen. Wie gesagt, im Endeffekt hat man in der Serie wirklich nur gegen Devin Booker und Kevin Durant gefühlt gespielt. Und ja, dass zwei Spieler das einfach nicht alleine machen können. Das hat man beispielsweise auch schon während der Regular Season an Duo Luka Doncic und Kyrie Irving gesehen. Grüße an Dallas an der Stelle. Ja, ist halt wirklich, wie gesagt, die perfekte Ausgangslage diese Saison für die Nuggets im Westen gewesen, wenn du dir das mal anguckst. Die Grizzlies haben sich gefühlt mehr selbst sabotiert als alles andere. Und ja, ansonsten Sacramento, coole Nummer und so gewesen, aber. Also, ich hätte die Serie gegen Denver auf jeden Fall super gerne gesehen, weil das hätte, glaube ich, offensiv, boah, das wäre ein absolutes Feuerwerk gewesen. Aber ja, sollte dann leider auch nicht so kommen. Und wie gesagt, die Warriors haben die Lakers ihnen den Gefallen gemacht, dass sie die rausgeworfen haben. Und da muss ich auch sagen, halt in der Serie jetzt gegen die Lakers hast du auch einfach gemerkt, also auch wenn denn die Rotation von Denver dünn ist auf jeden Fall, aber sie ist halt einfach qualitativ einfach dann in der Spitze auch besser besetzt. Ich glaube, Bruce Brown haben wir jetzt auch schon viele Lobeshymnen drauf gesetzt. Ist halt wirklich der beste sechste Mann in den Playoffs. Ist einfach so. Und ja, dass Jeff Green da mit seinen 36 Jahren auch noch so eine gute Rolle erfüllt, ist natürlich auch krass. Ja, und das musst du auch einfach sagen. Die wissen halt dann, was sie zu tun haben. Ne? Auf der anderen Seite hast du dann halt bei den Lakers, ja, du wusstest zwar, du hast so Leute, sage ich jetzt mal, wie ein Vanderbilt oder so, den du natürlich mit deinen Defensivqualitäten hättest gebrauchen können, aber wo du wusstest, ja, wenn du den drauf lässt, ist halt offensiv schwierig, macht er dir viel kaputt. Ein
Viermal in der
D'Lo,
Offensive, ne?
ja, genau. Ein D'Lo halt auch, hat dir gefühlt an beiden Enden was kaputt gemacht, so natürlich war es immer mal cool, wenn der ein bisschen heiß gelaufen ist, aber teilweise auch offensiv fatale Entscheidungen getroffen, also auch ganz schwierig gespielt. Teilweise hatte Ham die Eier und hat ihn gebencht, teilweise nicht. Wäre jetzt vielleicht auch noch so ein What-If, was passiert wäre, hätte er vielleicht ein bisschen weniger gespielt, weil er hat da wirklich teilweise haarsträubende Entscheidungen getroffen. Also entweder ganz wilde Würfe genommen oder halt einfach dumme Ballverluste gehabt. Und ja, das finde ich, hast du dann einfach gemerkt, dass die Nuggets dann einfach qualitativ besser besetzt waren. Und dass, obwohl die Lakers halt Namen hatten, die trotzdem abgeliefert haben. Also was ein Austin Reeves in diesen Playoffs abgerissen hat, das ist total krass und der Junge hat sich den Paycheck in der Offseason auf jeden Fall verdient. Aber ja, trotzdem halt irgendwo schwierig gewesen bei den Lakers und wie gesagt, dass dann halt auch ein LeBron trotz kaputten Fuß immer noch der beste Spieler war und das, obwohl AD auch gute Playoffs gespielt hat, das will ich eigentlich auch nochmal lobend hervorheben. Wie gesagt, AD hat gut abgeliefert. Nur in der Serie war halt ganz klar, dass er leider nur der zweitbeste Big immer auf dem Parkett war, weil das ja auch schon angesprochen, was Jokic da abgerissen hat. Das
Das
sucht schon
Niveau ist so
fast,
gestört, ey.
das sucht halt seinesgleichen. Ich meine, alleine halt sein Game Winner da in Spiel 4, dieser absolut wilde Wurf, wo du dir so denkst, Junge, was war das denn? Oder halt, das ist ein Center und der ist Assist Leader in den Playoffs so mit 11,8 hast du, glaube ich, gesagt, ne? Oder?
Also in der Serie waren es jetzt
Ach,
11,8.
11,8 in der Serie, aber halt generell auf jeden Fall auch in den Playoffs ist er der Assist-Leader, einfach als Big Man. Und ja, es ist geisteskrank, ne? Und wie gesagt, Denver, für die läuft dieses Jahr so viel zusammen und ich hätte es halt vorab auch nicht unbedingt vermutet vor der Saison, dass die halt, oder generell, dass die in dieser Konstellation mit ihrer da bis dato Big Three halt um Jokic, Murray und Porter erfolgreich sein werden. Aber wenn du halt jetzt dann auch siehst, sie haben sich dazu mit Gordon und KCP einfach die idealen Spieler dazu geholt. Gerade Gordon finde ich extrem beeindruckend. Bei ihnen läuft halt offensiv in den Playoffs wirklich nicht viel zusammen. Aber wenn du siehst, wie er sich da defensiv jedes Mal den Arsch aufreißt und ja halt immer, sag ich mal, die großen Gegenspieler verteidigt, so vor denen man Jokic so ein bisschen verstecken möchte, das ist schon echt beeindruckend. Oder auch, wenn du siehst, was er dann für eine Transition gemacht hat von dieser, ja, leider nicht so wirklich guten Number-One-Option in Orlando, wo man eh nicht so ganz wusste, wohin das gehen soll. Und jetzt hat er hier die Möglichkeit, mit Denver eventuell halt sich seinen Ring abzuholen und hat dafür halt seine Rolle so total geändert und ist jetzt so sehr, ja, defensiv Anker schon teilweise. Das ist, finde ich, schon echt beeindruckend. Und deswegen, also auch von den Spielern her und so, also gut, MPJ, klammern war jetzt mal so ein bisschen aus, aber den Rest gönne ich auch einfach so die Chip total. Und ich gehe auch stark davon aus, dass Denver, egal wer da jetzt kommt, die Championship gewinnen wird. Klar, so ein bisschen denkst du dir jetzt, okay, Boston scheint sich jetzt wieder so ein bisschen gefangen zu haben. Und wenn die auch halt dann auf ihrem potenziellen Niveau spielen, dann wird es auf jeden Fall spannend, sage ich mal, wenn die beiden Teams aufeinandertreffen. Aber nichtsdestotrotz läuft es für Denver gerade so gut. Und dazu jetzt noch die längere Pause, wo man sich ein bisschen regenerieren kann. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall viele Argumente, die jetzt dafür sprechen, dass sich die Nuggets ja dann auch ihre erste NBA-Championship sichern würden, oder? Müsste die erste sein.
Ja, ne? Ist ja auch die erste.
Stimmt, ja, erste Finals-Teilnahme, genau. Also da ist auch wieder History in the making.
Das sage ich dir. Ja, also ich denke tatsächlich auch, in den Finals ist man in jedem Fall der Favorit. Was in erster Linie natürlich damit begründet ist, dass der Gegner dann drei Spiele jetzt mehr machen musste in den Conference Finals, was halt gerade zum Ende der Serie oder je länger die Serie dauert, ein umso größerer Faktor immer mehr werden wird. Und ich finde halt auch tatsächlich, dass die Matchups jetzt nicht so sein werden, dass du sagst, okay, da haben die Nuggets auf jeden Fall gewaltige Probleme. Weil ich meine, selbst wenn du jetzt gegen Boston spielst, sagen wir mal, dann hast du mit KCP und Gordon ja schon zwei Spieler, die auf jeden Fall den beiden Jays das Leben verdammt schwer machen können. Andererseits weiß ich jetzt nicht, ob ein Al Horford jetzt sich so viel besser anstellen würde gegen Jokic als jetzt ein Davis beispielsweise oder von mir aus auch ein Adebayo. Also selbst das ist mittlerweile nicht mehr so, dass ich sage, okay, da könnte man noch vor ganz gewaltige Probleme gestellt werden. Deswegen, also ich will es natürlich nicht jinxen, aber ich glaube, es ist einfach jetzt das Jahr der Nuggets gekommen. Auch wenn ich das am Anfang nicht für möglich gehalten hätte und auch nach der Trade-Deadline noch so ein bisschen enttäuscht war, weil ich da einfach dann noch deutlich größeres Potenzial noch gesehen hätte. Aber was sie diese Playoffs gemacht haben, ist halt wirklich überragend, um so ein Wort zusammenzufassen. Und ja, das wäre tatsächlich schon sehr hart für mich, wenn das dann in diesem Jahr tatsächlich nicht klappen sollte.
Ja, das ist das halt. Ne? Das ist halt wieder Sport. Ne?
Ja.
Also klar, wenn es jetzt dann nicht klappen sollte, dann wäre es natürlich extrem traurig, aber generell, um jetzt erstmal zu sagen, natürlich ist die erste Finals-Teilnahme natürlich dann ein riesiger Erfolg und ja, wie gesagt, man kann da auf jeden Fall, denke ich, guter Dinge sein. Jetzt auch, weil du hast jetzt die Matchups angesprochen, sehe ich halt auch sehr zugunsten von Denver, muss ich sagen. Klar, Boston wäre irgendwo ekelhaft, weil sie halt potenziell die Verteidiger haben, aber das ist jetzt gerade auch schon angesprochen mit Horford gegen Jokic, also ich weiß halt auch nicht, ob ich mich da dann die ganze Zeit auf den 37-jährigen Horford verlassen möchte, weil eigentlich ist er dann auch der Einzige, der Jokic verteidigen kann, weil ein Robert Williams, also auch wenn er natürlich sich immer reinhängt, aber so jumpy wie der Typ ist, ich glaube, der macht Jokic ein, zwei Fakes und dann hat er den aber entweder halt ausgespielt oder hat den aber mal ganz schnell so viele Fouls angehängt, dass wir den gar nicht mehr sehen. Und ich weiß halt auch nicht, ob das dann die Lösung ist, Leute wie Tatum oder Grant Williams gegen Jokic zu stellen. Also aktuell wirkt es einfach so, Jokic ist halt so dieser übelst krasse Schachspieler, der einfach jedes Match nach Belieben einfach gewinnt. So, er kann sich da seine Zeit für lassen, wenn er sie braucht, so, aber im Endeffekt weiß er einfach so, er wird immer sein Lösungsmittel finden, um halt irgendwie halt dann den Sieg einzuheimsen. Und ich glaube, das wird halt auch gegen Boston oder Miami passieren. Gegen Miami würde ich das Matchup gegen Bam tatsächlich auch sehr interessant finden. Aber auch wenn du dann so guckst, also dann fehlt es natürlich auch so total an Verteidigern gegen zum Beispiel halt Jamal Murray oder halt auch einen Porter. Deshalb, ja, ich weiß es nicht. Aber auch generell, das haben wir jetzt noch gar nicht so gesagt, jetzt die Ausgangslage, sag ich mal, dass entweder Jokic, Tatum oder Butler einen Ring gewinnen können. ist verdammt geil. Also, wie sich das jetzt auch im Laufe der Playoffs entwickelt hat, finde ich richtig gut. Deshalb, ich freue mich drauf. Also, werde das jetzt auf jeden Fall auch noch weiter intensiv verfolgen. Bei den Finals ist eh scheißegal, so wie gestresst man ist, das wird sich halt gegeben. Und oh, ja. Also, natürlich für dich natürlich nochmal.
Für mich nochmal mehr.
100 Mal mehr so als Fan. Da will ich auch nicht wissen, wie nervös du da vor einem potenziellen Closeout-Game oder so wärst, wenn da zum Beispiel so eine Serie gegen Boston doch über die volle Distanz gehen sollte und dann Game 7 in den Finals. Ich glaube, als Fan, da weiß ich nicht, ob man da die Nächte vorher groß schlafen kann oder so, aber ja, ist schon krass so und deswegen, ich freue mich auch einfach nur darauf, wie die Saison endet, weil wie gesagt, ich habe jetzt gerade die Szenarien so angesprochen, ey, egal wer von den Superstars sich dann letzten Endes mit dem Ring und wahrscheinlich auch den Finals-MVP halt rüben darf, ich würde es allen gönnen und deshalb freue ich mich auch total.
Ja, kann man, denke ich, auf jeden Fall schon mal hyped sein, wenn es dann auch endlich losgeht. Wie gesagt, mir tut schon ein bisschen weh, dass ich jetzt so lange nicht mehr die Nuggets sehen konnte, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat in diesen Playoffs. Aber ja, in ein paar Tagen geht es dann endlich weiter. Wir werden sehen, gegen wen. Und dann hoffen wir natürlich alle, dass die Nuggets Nation dann das erste Mal triumphieren kann. Wobei ich tatsächlich glaube, egal gegen wen die Nuggets antreten, die Mehrheit der Fans wird wahrscheinlich nicht unbedingt auf Seiten der Nuggets sein, oder? Weiß ich gar nicht. Also es gibt ja schon recht viele Celtics-Fans und auch ziemlich viele Heat-Fans eigentlich, ne?
Ja, also die Heat, glaube ich, generell halt wegen der Underdog-Story, ich glaube, dass davon ist auszugehen, weil wenn halt ein 8-Seed gegen einen First-Seed kämpft, auch wenn es dann jeweils die andere Conference ist, ich glaube, da ist schon relativ klar, für wen die Leute, glaube ich, mehrheitlich halten wird. Ja gut, Celtics ist die schiere Masse, ne? Aber ich weiß es nicht. Ja,
was so neutrale Fans angeht, da könnten die Nuggets dann doch sehr hoch im Kurs jetzt stehen. Ne?
Ja, und gerade halt der Joker, nachdem er jetzt so quasi seine beiden MVP-Seasons so ein bisschen alleine kämpfen musste. Also ich glaube, den gönnen es viele auch schon. Und auch, weil wir ja alle auch wissen, so, dass jetzt ein Jokic nicht MVP geworden ist, obwohl er es auf jeden Fall auch hätte verdient gehabt. Wird ihm persönlich scheißegal sein, wenn er jetzt dafür auch die Championship gewinnt. Also es wird ihm auch so egal sein. Aber wenn dafür dann halt noch die Championship rausspringt, also, wie gesagt, wäre ihn total zu gönnen und ja, ist eine gute Frage, aber ich würde, glaube ich, sagen, also gegen die Celtics würde ich tatsächlich sagen, dass die Mehrheit für Denver ist und gegen Miami halt dann einfach wegen der Underdog-Story die Mehrheit eher noch für Miami. Aber ist interessant, also würde mich halt auch die Meinung unserer Zuhörer interessieren, wie die das so sehen würden, weil bei mir wäre es tatsächlich ähnlich. Also, wie gesagt, ich kann mit allen Ausgängen leben, aber natürlich, wenn die Heat jetzt wirklich als 8. NBA-Champion werden, also das wäre ja auch eine der krassesten Storylines überhaupt. So bei den Nuggets.
Aus dem Play-In wohlgemerkt, ne?
Aus dem Play-In, wie gesagt. Ja, genau, das auch noch, ne? Also das wäre eine Wahnsinnsgeschichte. Bei Denver wäre es halt irgendwo so ein Start-Ziel-Sieg, ne? Weil die waren gefühlt nach 3 Spielen oder so an der Spitze der Western Conference und ja, sie sind jetzt einfach auf Erfolgswelle bislang durchgeritten bis in die Finals. Und Boston war halt immer so ein Auf und Ab, ne? Deswegen, ja, kann man da vielleicht auch gucken, was für einen da so die interessanteste Storyline ist, aber ich glaube, da geht die Tendenz auf jeden Fall zu Miami. Aber wie gesagt, ich kann mit jedem Ausgang leben und freue mich jetzt einfach darauf, nochmal die letzten paar Wochen einfach geilen NBA-Basketball zu sehen, weil dann ist die Saison auch einfach schon wieder vorbei.
Ja, geht ja leider dann gerade hinten raus auch immer schneller, als man eigentlich möchte. Aber ja, ich denke, was jetzt die Conference Finals bzw. die Finals angeht, haben wir auch erstmal alles gesagt, oder?
Denke ich auch. Also ich würde sagen, oder wir könnten jetzt vielleicht noch sagen, je nach Matchup jetzt von Denver gegen entweder Miami oder Boston, wie würdest du denn dann die Finals tippen? Das könnten wir vielleicht der Vollständigkeit noch halber machen, weil wir würden jetzt auch gleich nochmal kurz über unsere Tipps aus der zweiten Runde einmal kurz sprechen und dass wir dann sagen, auch in den Finals, ich hab's so und so getippt, dass wir vielleicht noch einmal kurz die potenziellen Finals-Matchups auch eben tippen.
Ja, ich habe ja schon gesagt, egal wer der Gegner ist, es ist einfach die Zeit der Nuggets. Deswegen werde ich in beiden Matchups auch auf sie tippen. Ich würde sagen, wenn es gegen die Celtics geht, es ist also ein bisschen die Frage, mit welcher Einstellung die halt wieder so eine Serie anfangen. Ne? Kannst du bei denen halt wirklich gar nicht einschätzen. Weil jetzt gegen Philly so und auch gegen die Heat, dass man erst dann so richtig angefangen hat, Basketball zu spielen, wenn man schon zur Wand stand. Also da war es jetzt nicht der Playoff-Schalter, sondern naja, der, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, der mit dem Rücken zur Wandschalter, keine Ahnung. Ich glaube, die Celtics würden höchstens 2 Spiele gewinnen gegen die Nuggets. Also in dem Fall würde ich Nuggets in 6 tippen, wenn man gegen die Heat spielt. Ja, ist so ein bisschen dann die Frage, wie viel die noch im Tank haben. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, Jimmy Butler wirkt auf mich mittlerweile von Spiel zu Spiel irgendwie immer müder. Der hat jetzt auch in dem Spiel 6 letzte Nacht eben 4 aus 20 nur getroffen oder sowas. Da würde ich dann wahrscheinlich, würde ich da sogar sagen, Nuggets sind 5. Das wäre aber schon ein ziemlich krasser Tipp eigentlich. Aber ganz ehrlich, ich logge das jetzt einfach mal ein.
Ich notiere das jetzt gerade mal. Perfekt. Hast du mir genau meine beiden Tipps jetzt quasi weggenommen. Wäre jetzt ein bisschen lame, wenn ich das genauso tippen würde. Nee, ich hätte auch tatsächlich Nuggets in 5 und also gegen Miami gesagt und Nuggets in 6 gegen Boston. ja gut, tippe ich einfach bei beiden jeweils ein Team, ein Sieg mehr für das Ost-Team und wäre bei Nuggets in 7 und Nuggets in 6. Ich glaube, dein Tipp ist realistischer, aber egal. Ich möchte dann jetzt nicht das Gleiche sagen.
Okay, cool. Die habe ich jetzt gerade auch nochmal notiert, damit wir da auch drauf zurückgreifen können. Und ja, wie du schon gesagt hast, wir können gerade nochmal auf unsere Tipps aus der zweiten Runde eingehen, wo, naja, nicht das Allermeiste in Erfüllung gegangen ist, würde ich mal sagen. Fangen wir mal an mit der Serie Knicks gegen Heat. Weißt du noch, was du da getippt hast?
Ich glaube, ich habe auf die Knicks getippt und das sollte... für jeden Miami-Fan jetzt ein sehr gutes Omen sein, weil ich glaube, ich hätte bislang in jeder Serie gegen Miami getippt und sie haben sich bislang immer durchgesetzt. Also Glückwunsch an den NBA-Champion 2023 Miami Heat.
Ich hoffe, dass du diesen Take rausschneiden wirst später, denn das gefällt mir jetzt gerade gar nicht, in welche Richtung das hier geht.
Ey, aber aktuell spricht die Tendenz für sie.
Ja, wenn man es aus der Sicht betrachtet, dann ja. Also du hattest die Knicks in 6, ich hatte auch die Knicks allerdings in 7. Also lagen wir da beide schon mal relativ klar daneben. Nächste Serie, Celtics gegen Sixers. Hatte ich Boston in 6, du hattest Boston in 5. Da haben wir zumindest beide schon mal das richtige Team getippt, aber hatten wir das natürlich auch beide deutlicher gesehen. Als
Und vor allem war die Serie so scheiße, ne? Also, vor allem, du wusstest ja gar nicht, von welchem Team du mehr enttäuscht sein solltest. Also gefühlt das einzig gute Spiel war Game 1, weil du dir gedacht hast, Vintage James Harden ist zurück. Und danach war ja wirklich nur die Frage, von welchem Team wirst du gerade mehr enttäuscht.
Weil Spiel 7 war doch das, wo Tatum dann irgendwie 51 oder so.
Ja, genau. Also das war dann wieder auch krasse individuelle Leistung.
Aber Philly war halt individuell doch echt scheiße.
Ja, Philly war richtig schlecht und hat da auch seine Konsequenzen rausgezogen. Doc Rivers, nicht mehr Trainer von den Philadelphia 76ers. Kann dem Team, glaube ich, nur gut tun, ehrlich gesagt.
Ja, aber das sagen ja auch nicht nur wir, sondern viele Fans schon seit Jahren, wenn du Doc Rivers als Head Coach hast. Ja, es ist irgendwie gerade, wenn es dann in die Playoffs geht, immer ein bisschen schwierig. Ich bin ja auch der Meinung, dass dieser Titel, den er 2008 mit den Celtics geholt hat, irgendwie ihm immer vielleicht doch zu hoch angerechnet wird und er deswegen insgesamt einen zu guten Ruf bei den Offiziellen hat. Aber ja, weiß ich nicht. Ist immer so ein bisschen schwierig, finde ich, Trainer zu bewerten. Kann auf jeden Fall jetzt mal gespannt zu verfolgen sein, wen die Sixers da einstellen werden. Da gab es ja auch schon verschiedenste Gerüchte. Also Nick Nurse wird ja sowieso jetzt überall gehandelt, wo irgendwo ein Trainerposten frei ist. Mike D'Antoni habe ich jetzt auch die Tage mal gelesen. Das wäre natürlich auch interessant, den mal wieder mit James Harden zusammenzusehen. Wenn James Harden da bleibt, wo es nachts jetzt ja auch nicht unbedingt aussieht, muss man ja auch fairerweise sagen. Ja, also da ist auf jeden Fall einiges drin. Mike Budenholzer ist jetzt auch wieder frei geworden. Weil ob der jetzt der Richtige da wäre, weiß ich auch ja nicht. Aber ich glaube, Nick Nurse ist irgendwie so alle, den gerade alle haben wollen.
Ja, also der kann sich's wirklich aussuchen. Ich glaube, der kann auch bei Verhandlungen, sagt er einfach, gib mir so und so viel. Und da kann sich gar kein Owner so sagen, nee, bezahle ich den nicht, weil sonst geht halt woanders hin. Weil das ist wirklich, glaube ich, der gefragteste Mann in diesem Sommer.
Absolut, freie Auswahl. Ja, wer weiß. Also ich habe ja auch lange Zeit gedacht, dass ein Jason Kidd vielleicht noch frei wird, aber...
Ey, du glaubst gar nicht, wie fertig mich das macht, weißt du? Also gefühlt wechselt wirklich die halbe Liga ihren Trainer und die Mavs denken sich so, ja, reiten mit Jason Kidd in Sonnenuntergang und setzen all unsere Hoffnung darauf, dass Kyrie bei uns verlängert. Nice.
Und haben jetzt schon gesagt, also im Simon Trade werden sie ihn nicht unterstützen. Wo ich mir denke, ja gut, wenn er jetzt sagt, ich habe keinen Bock mehr, dann kriegt er halt nichts als Gegenwert. Also,
ey, to be fair, was wäre die Möglichkeit? Fucking D-Lo, dann gibt mir lieber gar nichts.
Ah, okay, interessant, naja.
Also D-Lo mit einem fetten Vertrag, da muss er ja wieder einen Pick drauf bezahlen, um den wegzubekommen. Also Ich weiß nicht, also gefühlt das einzige Szenario, wo ich sagen würde, okay, wäre halt irgendwie mit Phoenix so. Aber ich glaube auch nicht, dass du für Ayton und so. Ich würde Ayton auch ehrlich gesagt gar nicht unbedingt gerne haben, aber von all den Möglichkeiten, die ich, wo ich sagen würde, das wäre halbwegs realistisch, dann würde ich sagen, okay, gib mir Ayton, aber wahrscheinlich wollen die einen dann auch nur Paul andrehen und dann denkst du auch so, ja, bringt auch wieder nichts. Also, ja, ey, ganz Luka ehrlich.
Zusammen auf dem Feld ist auch irgendwie wild vorzustellen.
Ja, ja, also, I don't know, also ganz ehrlich, Sign and Trade, so mit wem? Also, da fehlt es mir so ein bisschen an realistischen Alternativen, wo ich mir dann auch echt so denke, bevor du dann einen Scheißvertrag aufnimmst, dann lass ihn einfach gehen.
Ja, mich stört es halt nur so ein bisschen, dass man das irgendwie so kategorisch und nicht ausschließen will. Ne?
Es sind die Mavs, die haben eine Strafe dafür bekommen, weil die zu blöd sind, offen zu formulieren, also zu verschweigen, dass sie tanken, sondern einfach sagen, ja, haben wir gemacht. Ne? Die Junge, die ganze Liga war gefühlt am Tanken, oder hat am letzten, zum letzten Spiel ihre Leute nicht mehr eingesetzt und Jason Kidd ist so blöd und sagt es in der Öffentlichkeit. Danach hätte der schon seinen Job verlieren müssen, aber der war noch weiter. Ja.
So, dass wir jetzt tatsächlich nochmal so tief Richtung Mavs gehen, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Und das nur, weil ich mal kurz den Namen Jason Kidd erwähnt habe.
Es regt einen einfach immer auf. Das, ey, ohne Witz, das ist das Beste an der Postseason, dass ich mich nicht so sehr über den Typen aufregen musste. Also immer, wenn der Name in den Raum geworfen wird, denke ich mir auch immer so, oder wenn du irgendwas zu den Mavs liest, aber immerhin musste ich den dann nicht an der Seitenlinie sehen, so bei Spielen oder so. Das war tatsächlich das Positive an dieser Postseason.
Ja, da gefällt mir auf jeden Fall deine Attitude, immer sich auf das Positive fokussieren. Auch wenn es nur das ist. Naja, wir waren bei unseren Tipps stehen geblieben. Wir müssen noch über unsere Tipps im Westen sprechen. Da gehen wir jetzt auch mal auf eine Serie ein, die wir vorhin schon mal hatten. Nuggets gegen Suns. Du hattest tatsächlich den goldrichtigen Tipp. Nuggets in 6. Ich hatte die Suns in 6. Haben wir vorhin auch schon mal kurz erwähnt. Ich hatte einfach so ein bisschen die Befürchtung, dass man dann doch wieder die richtigen Schlüsse auch aus der Serie, die wir da vor 2 Jahren schon mal gesehen haben, zieht. Die Paul-Verletzung kam natürlich noch ein bisschen hinzu. Und natürlich auch, dass Aaron Gordon einen verdammt guten Job gegen Kevin Durant gemacht hat, was ich ihm so bis dato auch nicht zugetraut hatte. Deswegen, hatten wir ja damals sogar auch schon gesagt, also für mich kann es eigentlich nur gut enden, entweder ich tippe die Serie richtig oder die Nuggets kommen weiter. Deswegen der Win auf meiner Seite, auch in dem Fall, nicht nur wie bei dir, weil du die Serie richtig getippt hast, sondern für mich auch, weil die Nuggets gewonnen haben. Fair enough, würde ich sagen.
Ja, denke ich auch. Also, hat mich sehr gefreut, dass ich wenigstens eine Serie dann richtig getippt habe, während man bei den anderen halt komplett so daneben lag. Zwar teilweise den richtigen Sieger, aber dann doch sehr deutlich dran vorbei. Deswegen, das hat mich wirklich sehr gefreut. Und wie gesagt, war auch in der zweiten Runde die Serie, die mich mit Abstand am meisten interessiert hat. Und wie gesagt, es hat mich auch super so gefreut. Für mich war eigentlich relativ klar, dass ich auch in dieser Western Conference den Nuggets halt in der Postseason die Daumen drücken werde, einfach weil ich es halt auch Jokic total gönne und dass sie sich dann hier gegen die Suns durchgesetzt haben, hat auch ehrlich gesagt so mein Basketball-Fan-Herz einfach so ein bisschen gefreut, einfach weil, ganz ehrlich, man möchte die Suns nicht gewinnen sehen, so. Das wäre auch einfach zu cheap gewesen, sich einfach kurz vor Ende der Regular Season beziehungsweise zur Trade-Deadline KD reinholen, so, come on, so, also, sie werden auf jeden Fall in den nächsten Jahren immer noch Contender sein, aber das wäre jetzt wirklich sehr cheap gewesen, wenn du da eine Handvoll Regular-Season-Spieler mit einem Kevin Durant machst, aber halt, weil es Kevin Durant ist, dann in der Postseason auf einmal so durchmarschierst und vielleicht sogar die Chip gewinnst. Deswegen, also ich habe es den Suns auch einfach dieses Jahr gar nicht gegönnt, muss ich sagen.
Ja, da bist du ja auch bei Weitem nicht alleine. Geht ja sehr vielen Leuten so, außer natürlich die Suns-Fans selbst, aber das ist ja klar. Ja, die Suns haben dann tatsächlich auch Monty Williams gefeuert, wo auch die Meinungen so ein bisschen auseinandergegangen sind. Es gab ja auch Leute, die gesagt haben, okay, finde ich jetzt krass bei dem, was er da aufgebaut hat in den letzten Jahren. Andere haben gesagt, naja, aber wenn du dir mal die Playoff-Serien anguckst, die er gecoacht hat, wenn man jetzt nicht der klare Favorit war, dann hat man halt jedes Mal verloren und wurde sogar von Jason Kidd letztes Jahr ausgecoacht, was man auch...
Da muss ich auch ehrlich sagen, das hat mich schon ehrlich gesagt gewundert, dass er damals das überlebt hat, weil das war ja halt auch schon krass so.
Dieses Game 7.
Ja, also... Seven, ne? Ja, und ich finde es eigentlich, wenn du jetzt so rückblickend denkst, auch krass, ne? Also es wurde ja dann so ein bisschen von wegen, ja, Ayton wollte nicht mehr spielen und so, und dann war er halt so ein bisschen der Buhmann ja auch in der darauffolgenden Offseason und so, dass man ihm nicht sein Max-Deal geben wollte und er ist das Offersheet und so bei den Pacers unterschreiben musste, damit sie da matchen. Aber dass das eigentlich so keine krassen Konsequenzen gehabt hat bei den Suns, ist krass, ne? Und generell, also die Suns, so diese ganze Story jetzt auch mit Ishbia und so, das haben wir jetzt auch gar nicht angesprochen. Was hast du eine Meinung zu der Situation, zu der Auseinandersetzung mit Ishbia und Jokic, als sie da aneinander geraten sind?
Ja, ich hatte ja tatsächlich von Matt Ishbia erstmal eine sehr hohe Meinung, nachdem er das Team gekauft hatte, weil er ja anders als Robert Sarver ja jetzt nicht gesagt hat, ja, ich will auf gar keinen Fall irgendwie in die Luxussteuer geraten. Der hat ja eher die Einstellung, okay, ich will einfach, dass diese Franchise was gewinnt. Da habe ich ja schon gedacht, okay, das ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung für das Team. Aber in der Aktion habe ich dann gedacht, ey, Junge, was ist das denn jetzt, ne? Weil, also, ich habe es jetzt gar nicht mehr genau vor Augen, wie es abgelaufen ist, aber ich weiß halt noch, wie er sich da angestellt hat, war halt wirklich peinlich. Nennen wir es mal peinlich. Aber da hat er auch bei mir tatsächlich erstmal einen ziemlich hohen Credit wieder verspielt. Ich fand es dann allerdings gut, dass er dann auch kurz Zeit später direkt öffentlich gesagt hat, dass es ziemlich dumm von ihm war. Und er hat ja auch selber dann gesagt, Jokic sollte jetzt auf keinen Fall für gesperrt werden, was ja sogar zwischendurch mal im Raum stand. Also da muss ich dann sagen, okay, da ist auf jeden Fall wieder richtig abgewogen. Aber ich habe es jetzt, halt, wie gesagt, gar nicht mehr so krass vor Augen, weil ich es auch schon relativ schnell wieder verdrängt habe.
Okay, krass. Also ich muss sagen, mein erster Gedanke war auch, als ich den Tweet und so gesehen habe, so, ja, reiche Leute können sich gute PR-Manager leisten. Also ich fand die Szene auch total komisch und so. Und du hast halt einfach gesehen, so, okay, wenn das jetzt nicht zufällig der Typ wäre, der halt, dem halt eine der Franchises da gehört, dann wäre der halt einfach weg gewesen. Und dass da teilweise wirklich noch so hieß, dass Jokic hätte gesperrt werden können. Also das wäre so furchtbar gewesen. Nee, ich musste da nur daran denken, weil die Airboy-Jungs, Shoutout an der Stelle, da in einer ihrer letzten Episoden auch eine ziemlich hitzige Diskussion tatsächlich hatten. Also waren da auch komplett, sag ich mal, gegenseitig eingestellt. So. Also ja, Chris sehr pro Jokic und anti Ishbia und Andreas halt so von wegen, dass das ja auch nicht so eine große Nummer und so wäre. Also fand ich halt so interessant, so dass die da so wirklich sehr weit auseinander waren, aber ich glaube, wir sind uns da relativ einig, so dass halt einfach eine ja, dumme Aktion war und auch irgendwo ein bisschen schwach, wenn von vor allem von Ishbia und jetzt auch nicht so die große Jokic-Kritik. Und ich glaube, also klar, bei dir kann man sagen, gut, du bist halt auch Nuggets-Fan und so, aber ja, ich glaube, damit haben wir auch alles zu der Aktion gesagt, ne?
Ja, nicht ganz. Ich fand da dieses Interview von Jokic danach auch ziemlich stark, als er so darauf angesprochen wurde, was da passiert ist. Und er sagte, ja, dieser Suns-Fan da, der, was weiß ich was. Und dann so, naja, also das ist eigentlich der Owner von dem Team. Oh, ja, okay, von mir aus.
Ja, klasse Typ, ey.
Auf jeden Fall. Nee, das würde ich gerade nur noch mal in den Raum schmeißen.
Okay, alles klar. Dann, ja, haben wir noch eine Serie, über die wir kurz sprechen müssen mit unseren Tipps, ne?
Ja, genau. Da war es jetzt beim letzten Mal so, dass der Gegner von den Lakers noch nicht feststand. Wir wussten noch nicht, ob es die Warriors oder die Kings werden würden. Du hast gesagt, ist mir egal, wer es wird. Die Lakers verlieren in 7 und ich habe gesagt, ist mir egal, wer es wird. Die Lakers gewinnen in 7. Die Lakers haben dann in 6 gewonnen, ne? Mhm. Also, ja, kein richtiger Tipp. Die Tendenz hat zumindest bei mir gepasst. Aber, ja, mein Gott. Im Endeffekt auch relativ egal für die Lakers, denn sie haben ja dann den Sweep kassiert in der folgenden Runde. Von daher, ja, ne, ja. Ist wie es ist. Müssen wir, glaube ich, nicht viel mehr drauf eingehen.
Wobei ich in der Serie halt doch auf jeden Fall auch positiv überrascht von den Lakers war und auch ziemlich enttäuscht, ehrlich gesagt, von den Warriors, weil da hat bis auf Curry und noch ein Kevon Looney oder so eigentlich gar keiner auf normalem Niveau abgeliefert. Also gerade Poole und Clay, das war wirklich sehr, sehr wenig. Gab danach ja auch schon wirklich sehr viele, die gesagt haben, okay, jetzt ist es aber soweit, jetzt ist die Warriors Dynasty beendet und wir sehen jetzt so ein bisschen den Zerfall und gab natürlich dann auch sofort wieder Trade Rumors und alles, aber ja, also ist wie bei vielen Teams jetzt so, die sich jetzt so langsam in die Sommerpause verabschiedet haben, dass es extrem spannend wird zu sehen, was da halt so personell jetzt passiert, weil in der Konstellation jetzt einfach so weiterzumachen, wird halt schwierig sein.
Ja, absolut. Also bin ich auch wirklich mal gespannt, wie das da weitergeht. Ja, also man kann vielleicht doch sagen, dieser Konflikt, den es da in der letzten Offseason gab zwischen Draymond und Poole, vielleicht hat er doch deutlich länger nachgehalten, als man das zunächst öffentlich verkaufen wollte. Ja, irgendwie wirkt es zwischendurch schon auf mich auf jeden Fall so, als wäre da die Teamchemie nicht mehr so, wie sie mal war. Und ja, ich weiß nicht, ob es vielleicht dann auch noch andere Gründe hatte, warum einige Spieler nicht mehr so funktioniert hatten. Bei Wiggins, den ich halt auch die ganzen Playoffs nicht gut fand, kannst du vielleicht dann doch sagen, okay, diese lange Pause hat sich negativ auf ihn ausgewirkt, aber andersrum, Klay Thompson hatte zwischendurch mal wirklich kurze Phasen, wo er wieder alles getroffen hat, aber dann über weite Strecken auch wieder Phasen, wo er komplett blass war. Deswegen, also wirkt auf mich dann doch eher so, als wäre da intern irgendwas kaputt.
Ja, aber gerade bei den Warriors ist es halt super interessant, sag ich mal, wie sie jetzt weitermachen. Einfach weil sie sind ja schon ein teures Team und so. Und da musst du ja jetzt echt gucken, wie du da weitermachst, weil du hast halt Klay und Poole auf Verträgen setzen, wo du jetzt nach dieser Postseason sagen wirst, okay, da die sind halt absolut negativ zu bewerten. Und dann hast du halt eben Draymond, wo man sich jetzt auch nicht sicher ist, sieht der jetzt seine Player-Option oder verlängern sie ihn? Er hat ja auch schon eigentlich irgendwann mal gesagt, er will eigentlich nur einen Max haben. Und da können sie ihn natürlich auch mit Abstand am meisten bieten. Oder zieht sie ihn doch nochmal woanders hin? Ich muss ehrlich sagen, so für so eine Millisekunde war bei mir der Gedanke, als ich gesehen habe, nach Game 6, wie ähnlich sich da wieder LeBron und Draymond, die ja auch eine absolute Bromance und so haben, wie ähnlich die sich um einen Tag, habe ich auch gesagt, ja, Draymond nächstes Jahr ein Laker. Und da habe ich gesagt, boah, was wäre das für ein defensives Bollwerk mit LeBron, AD und Draymond im Frontcourt. Das wäre schon böse. Spacing natürlich des Grauens, müsste man gucken, wie man das löst. Aber gut, wird nicht passieren. Aber das war nur so, dann halt so dieses, wie man sich so bei so Millisekunden-Gedanken, so, wenn man sich den so kurz einsetzt und dann so kurz das so ein bisschen weiterspinnt, wo man dann so landet. Ne? Ja, aber ja. Ich glaube, die Liga ist nicht ready für ein Line-up aus den dreien im Frontcourt. Aber wäre interessant zu sehen. Und wie gesagt, Draymond halt auch einer der interessanteren Free Agents jetzt der Free Agent Class, die halt irgendwo trotzdem dünn ist, aber trotzdem halt Kyrie hat, Harden hat, Fred Van Vliet. Also schon trotzdem irgendwo auch interessant, wie das Ganze jetzt so weitergeht.
Jetzt hast du den guten Freund des Podcasts Bruce Brown vergessen. Da bin ich auch mal sehr gespannt, in welche Richtung das geht.
Klar, Austin Reeves habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Also auch so wie der einer. Die Playoffs gezockt hat. Ey, mal gucken, was der bekommt. Oder auch halt Dennis hat es auch gut gemacht in den Playoffs. Also da sollte eigentlich auch ein bisschen mehr drin sein als halt der Minimum-Vertrag und so. Und deshalb, ja, mal schauen, in was für eine Richtung sich das jetzt so alles bei denen entwickelt. Also auch wenn es nicht die krasseste Free-Agent-Class ist, ist es trotzdem interessant zu sehen, was da so passieren wird.
Auf jeden Fall. Und da du Dennis gerade schon erwähnt hast, würde ich auch nochmal die erfreuliche Nachricht reinbringen, dass er sich schon bereits für das Nationalteam committed hat, für die anstehende WM im Sommer. War ja auch in der Vergangenheit schon mal so, dass er dann gesagt hat, bin jetzt Free Agent, mache ich erstmal nicht. Aber auf jeden Fall hat er schon gesagt, er ist definitiv dabei. Deswegen, das ist auf jeden Fall schon mal eine freudige News. Ja. Da ist jetzt die Frage, wie wir weitermachen. Wollen wir vielleicht mal kurz über die Personalie LeBron James reden? Denn da gab es ja auch auf jeden Fall Diskussionen schon in den letzten Tagen.
Ja, denke ich, wäre jetzt auch am sinnigsten. Wir waren ja jetzt gerade noch so quasi halb bei den Lakers und dann wird das auf jeden Fall Sinn machen. Du hast ja auch schon angesprochen, dass er in jedem Falle auch verletzt jetzt gespielt hatte, hatte sich ja kurz vor Ende der Regular Season verletzt und hat dann jetzt eigentlich die gesamten Playoffs auch halt mit einem verletzten Fuß gespielt, hat trotzdem geisteskrank abgeliefert. Aber was halt dann natürlich schon irgendwo für Verwunderung gesorgt hat, war dann nach der Niederlage in Spiel 4, dass er so ein bisschen ja die Andeutung gemacht hat, dass das eventuell seine letzte Saison gewesen sein könnte. Also wurde da halt viel so spekuliert, sag ich mal, in seine Aussagen, die halt auch so ein bisschen kamen von wegen, ja, er, ich weiß gar nicht, ich kann es nicht genau zitieren, aber halt, dass er auch erstmal gucken muss, ob er halt nochmal eine weitere Saison im Tank hat, sag ich mal, was bei ihm schon irgendwo verständlich ist, dass es nach so einer langen Zeit, dass da solche Gedanken aufkommen, aber wäre jetzt, sag ich mal, was trotzdem total schockierend wäre, wenn jetzt die Nachricht kommen würde, dass LeBron James jetzt in diesem Sommer seine Karriere beendet, weil wir, denke ich, alle davon ausgegangen wären oder auch immer noch davon ausgehen, dass der gute Mann uns noch ein paar Jahre erhalten bleibt, gerade weil er ja auch angekündigt hat, dass sein großes Ziel ist, mit seinem Sohn Bronny James nochmal zusammen zu spielen. Deswegen, ja, war dann auch schon wirklich so was, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt interessant. So, ich bin da jetzt nicht sofort so drauf aufgesprungen, habe mir so gedacht, oh mein Gott, LeBron beendet seine Karriere. Aber zumindest die Äußerungen, die er da getroffen hat, waren auf jeden Fall interessant.
Ja, bei mir war es tatsächlich so, dass ich mir erst mal gedacht habe, ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass er aufhört. Aber je länger ich dann drüber nachgedacht habe, umso mehr wurde mir eigentlich klar, das wäre jetzt absolut nicht der LeBron James-Move, jetzt aufzuhören. Weil ich glaube zum einen, dass er jemand wäre, dem es auch schon irgendwo wichtig wäre, so eine Farewell-Campaign zu bekommen, ähnlich wie es jetzt bei D-Wade zum Beispiel auch war vor ein paar Jahren. Ich glaube, da wäre jemand, der da auf jeden Fall Bock drauf hätte. Und zum anderen wissen wir ja auch schon seit einiger Zeit, dass er eben diesen Traum hat, mit Bronny zusammen zu spielen. Deswegen, also ich habe auch gedacht, wenn er jetzt tatsächlich nächste Saison nicht spielen sollte, dann halt wirklich um ein Jahr zu pausieren. Aber selbst da muss ich sagen, weiß ich nicht, ob das
so sein soll. Das hätte ich aber auch ganz, das hätte ich auch sehr unrealistisch, ehrlich gesagt, gefunden, weil das kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen, weil ich meine, klar, er ist ein Freak und so, aber wenn du dir dann vorstellst, der nimmt sich dann quasi so ein Jahr aus dem Profisport raus und steigt dann irgendwann wieder ein, so, stelle ich mir auch, also das wäre ja auch irgendwie komisch, sag ich mal, gerade in dem Alter, ne, also von der allein von der Belastung her und so. Und ich meine, er hat ja auch noch einen gültigen Vertrag und so, da kannst du ja dann auch schlecht sagen, so, ja, Lakers, ihr bezahlt mir hier trotzdem aber noch ein Jahr voll und dann ziehe ich aber eventuell meine Player-Option oder sage, scheiß auf euch, ich gehe zu dem Team, welches von meinen Sohn halt was den draftet, so nach dem Motto, ne? Also das wäre schon,
ja, also weiß ich nicht. Zum einen das und zum anderen, wir wissen ja auch, alles, worum es LeBron jetzt noch geht, ist es eben, ja, Argumente zu finden, um letztendlich der GOAT zu sein. Und was ja viele Michael Jordan immer so ein bisschen negativ anlassen, ist ja auch, dass er eben nicht nur einmal seine Karriere beendet hat, sondern dreimal letztendlich. Deswegen kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass LeBron da auch so einen Break machen würde. Und was mir auch relativ schnell in den Kopf gekommen ist, ich weiß nicht, ob du da schon mal drüber nachgedacht hast, aber jetzt beispielsweise das erste Mal vor 2 Jahren damals im Play-In gegen die Warriors. Kannst du dich dann noch an dieses legendäre Zitat erinnern, was er dann nach dem Spiel gedroppt hat?
Das mit den 3 Körben?
Ja, genau, das mit den 3 Körben. Und da habe ich damals schon gedacht, irgendwie ist das so eine Aussage, die würde perfekt dazu passen, wenn du irgendwann mal so eine Doku über den drehst, so The Last Dance-mäßig, solche Sachen, wo du einfach sagst, ja, klar, damals. Ne? Und ich fand so diese PK nach dem Ausscheiden, wo er gesagt hat, ja, ich muss echt überlegen, ob ich mir das nächste Jahr noch mal antue. Das ist auch sowas, das würde da auch so perfekt reinpassen. Also irgendwie habe ich seit längerer Zeit auch bei LeBron immer so ein bisschen das Gefühl, alles, was er sagt, zielt so ein bisschen darauf ab. Vielleicht kann ich es irgendwann mal für eine Doku-Serie verwenden.
So, du siehst das schon so richtig auf der Kinoleinwand, so in diesem Kinolook mit am besten noch so einen dramatischen Filter draufgelegt und dann noch so die epische Musik im Hintergrund und so und siehst quasi schon diese ganze Doku so vor deinem bildlichen Auge so mäßig.
Ja, ich doch, wollte schon gut aufhören, aber dann konnte ich auf einmal doch noch mit meinem Sohn zusammenspielen.
Ja, doch, sehe ich irgendwo. Also, ja, doch. Also, ich weiß nicht, gerade bei LeBron kann man das schon irgendwo sehen. So. Ja, wie gesagt, also das waren schon so Aussagen, die haben einen irgendwo doch erstmal überrascht, so, aber im Endeffekt, glaube ich, gehen wir alle davon aus, dass wir LeBron James auch in der kommenden Saison noch in der Liga sehen werden und dass er dann in seine 21. Saison müsste es ja dann tatsächlich schon sein, ne? Dass er da auch noch reingehen wird. Und der einzige Gedanke, den ich noch so hatte, war dann vielleicht so, okay, war das jetzt auch nochmal so irgendwo in gewisser Weise so eine Ansage an die Lakers, hey, ich stehe jetzt noch ein Jahr unter Vertrag und seht zu, so nach dem Motto, seht zu, dass ihr vielleicht Kyrie bekommt als Free Agent oder selbst wenn, dann haut den Pick nochmal raus, den wir jetzt 2029 haben und sieht zu, dass wir halt jetzt nochmal dieses eine Jahr angreifen können.
Und seht zu, dass Austin Reeves sein Geld bekommt.
Ja, zum Beispiel, also ey, das dürfen sie sich jetzt nicht erlauben, so, ne, also deshalb, also ich kann, also das war dann eher so ein bisschen das, die Richtung, an die ich gedacht habe, dass er halt nochmal wieder so ein bisschen Druck auf die Franchise machen möchte, weil er halt dann auch sagen kann, ey, seht zu halt, weil entweder ihr geht jetzt noch dieses Jahr mit mir all in oder wir lassen es halt so nach dem Motto, ne? Oder halt nicht. Ja, dann können sie sich aber auch sicher sein, dass er dann halt nach der Saison auf jeden Fall weg ist, denke ich. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Aber ja, natürlich, wenn so eine Aussage von jemandem wie LeBron James kommt, dann schlägt die natürlich auch erstmal große Wellen.
Ja, definitiv. Die Tragweite, die der Kerl hat, ist ja nochmal in der NBA auf jeden Fall unerreicht. Haben wir das auch. Jetzt die Frage, was hättest du als nächstes Thema, worüber wir sprechen müssen?
GG an die San Antonio Spurs.
Ja, definitiv. Haben bei der Draft Lottery den Hauptgewinn gezogen. Können sich jetzt schon auf Victor Wembanyama freuen. Und auch wenn man natürlich über viele Teams nachgedacht hat, wo der Typ irgendwie reinpassen könnte, die Spurs halt schon so ein Team, dem es wahrscheinlich die breite Masse auch so mit am meisten gönnt. Ja, irgendwie ist es diese Geschichte mit Pop, dass er da halt damals dann Tim Duncan an 1 bekommen hat und da aber richtig was rausgebaut hat. Jetzt kriegt er an 1 dann nochmal Victor Wembanyama, ist total cool. Sowohl Tim Duncan als auch Tony Parker und Manu Ginobili haben ja schon gesagt, dass sie als Mentoren fungieren wollen, was ja auch wahrscheinlich somit das Beste ist, was jetzt junger Spieler passieren kann, wenn dir drei Legenden sagen, ey, du pass mal auf, ich erkläre dir, wie das alles funktioniert. Dazu haben ja auch irgendwie Franzosen irgendwie eine ziemlich spannende Tradition bei den Spurs. Das hat ja nicht nur Tony Parker, das hat ja dann auch Boris Diaw zum Beispiel oder hier, wer ist einer, der auch bei der Eurobasket war, Vincent Poirier war ja, glaube ich, auch mal da. Das fand ich auch so cool, dass Wembanyama gesagt hat, ja, in Frankreich wollten irgendwie alles zu den Spurs gehen. Ich meine, stell dir das mal vor, es gibt irgendein deutsches Talent, wo du sagst, das ist die sichere Nummer 1 und dann würden die Mavs den ersten Pick bekommen. Das wäre relativ vergleichbar. Also von daher auf jeden Fall ziemlich cool. Und ich denke auch, die Spurs sind halt gerade dadurch, dass sie ja auch als Location jetzt nicht so unfassbar viel zu bieten haben, gar nicht so uninteressant für junge Spieler, weil du halt wenig Ablenkung wahrnimmst. Das, denke ich, stelle ich mir auf jeden Fall deutlich einfacher vor, als wenn du jetzt irgendwo in L.A. oder New York wärst oder was weiß ich wo. Deswegen, also ich denke, für Wembanyama hätte das nicht besser laufen können.
Das denke ich auch. Und ich glaube, man hat auch bei ihm gemerkt, dass er sich da sehr drüber gefreut hat. War natürlich auch für ihn dann eine interessante Situation, das als Europäer die Lottery zu der Zeit dann zu verfolgen, mitten in der Nacht so. Hatte ja davor in der Nacht auch noch ein Spiel gehabt. Wurde jetzt, glaube ich, auch noch zum französischen Liga-MVP ausgezeichnet. Also
bester Verteidiger, glaube ich, sogar auch.
Ja, also da können sich auf jeden Fall auch alle Spurs-Fans auf ein Wahnsinnstalent freuen. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wie sehr du dich schon mit dem kommenden Draft so beschäftigt hast, aber es war ja wirklich von Anfang an klar, dass er da halt an Nummer 1 gehen wird. So. Und deshalb, also konnte man auch auf jeden Fall die Freude bei den Spurs verstehen. Und ich bin auch echt, ich habe mich total gefreut, dass es schlussendlich die Spurs geworden sind. So. Meine Denkweise war halt dabei einfach, ey, ich möchte ihn einfach nicht in Houston sehen und eigentlich auch nicht gerne bei den Pistons und danach ist mir es eigentlich schon egal. Und wirklich, die Lottery ist eigentlich nahezu perfekt gelaufen. So klar, als Luka-Fanboy hätte ich mir natürlich gewünscht, dass die Mavs noch aufsteigen, aber es war mit ihren 3% oder so auf dem First Pick halt sehr unwahrscheinlich. Und deshalb, ja, die Mavs trotzdem jetzt an 10 behalten ihren Pick. Also haben gerade so, wirklich. Bin ich sehr gespannt, wie es damit weitergehen wird. Wurden jetzt schon wieder Mock-Trades so gezeigt, wo ich mir gedacht habe, ach du meine Güte, das wird gar nichts. Ne? Aber ja, soll jetzt nicht um Dallas gehen, aber generell halt in der Lottery eigentlich alles so geblieben. Erstmal keine großen Veränderungen. Dann halt aber eben die genannten Rockets und Pistons an 4 und 5 abgerutscht. Also Detroit wird an 5 picken, was natürlich auch ein bisschen ärgerlich ist, wenn du den schlechtesten Rekord der Liga hast. Mit 17 zu 65. Und ja, die Rockets nicht viel besser, 22 zu 60 jetzt an 4. Portland ist hochgestiegen, das hat mich sehr gefreut, muss ich tatsächlich sagen, dass sie da nochmal ein bisschen Plätze gut machen konnten. Als es dann hieß, sie überlegen halt den Pick zu traden, um nochmal mit Dame anzugreifen, habe ich gesagt, weiß ich nicht. Aber wird halt auch, wie gesagt, jetzt wieder so ein Thema sein, super spannend, wie sie fortgehen. Picken sie halt an 3 den jungen Spieler und wollen mit dem weitermachen und lassen Dame dann vielleicht doch ziehen und Dame geht woanders hin oder werden sie halt dann doch den Pick traden und wenn ja, wohin und so. Also das wird super spannend zu sehen sein. Dann Charlotte an 2 ist halt auch super interessant jetzt zu sehen, für wen sie sich da entscheiden. Lange Zeit sah es ja danach aus, als wäre es Scoot Henderson. Absoluter Lock an Nummer 2. Jetzt scheint das mittlerweile gar nicht mal mehr so sicher zu sein. Nicht nur, weil sie schon LaMelo haben, aber halt, weil wohl auch der Name Brandon Miller auf jeden Fall diskutiert werden soll. Das ist auch ein sehr kontroverser Name auf jeden Fall. Hat da einiges außerhalb des Basketballfeldes wohl am Laufen, was nicht so cool ist. Aber wenn es weiter um Drafts und so gehen soll, dann...
Aber dann wird Charlotte doch perfekt, oder?
Ja, schon irgendwo. Aber ja, ich weiß nicht. Wenn ihr euch da mehr mit beschäftigen wollt, dann müsst ihr, glaube ich, leider einen anderen NBA-Podcast hören, weil da sind wir leider nicht so tief in der Thematik drin. Aber ich muss sagen, wie gesagt, so mit dem Ausgang der Lottery bin ich auf jeden Fall absolut zufrieden. So, vielleicht schaffen es auch so Teams, die jetzt schon cool sind, wie die Magic an 6 oder halt die Pacers an 7, noch ein cooles Talent da reinzubekommen, um den jungen Kerl nochmal zu verstärken. Und ja, ansonsten, wie gesagt, coole Lottery. Mich freut es für Wembanyama, mich freut es für die Spurs so. Und ja, ansonsten, wie gesagt, hat auch einfach die Lottery wieder nur viele offene Möglichkeiten so gebracht, wo man dann halt auch einfach mit Spannung jetzt auch in die Offseason blicken kann, wie sich das Ganze so entwickelt.
Ja, definitiv kann ich jetzt auch tatsächlich gar nicht mehr zu beitragen, weil ich jetzt auch, was die neue Class angeht, da noch gar nicht im Thema bin. Deswegen, also die Lottery ist auch weitestgehend an mir vorbeigegangen, weil ja auch in derselben Nacht dann die Nuggets gegen die Lakers gespielt haben und so. Also, naja, war bei mir jetzt tatsächlich gar nicht so hoch im Fokus.
Ja, für mich halt extrem wichtig, weil behält Dallas seinen Pick oder nicht. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie es damit so weitergeht, aber hey, wie gesagt, also ich bin da jetzt auch nicht mehr so investiert. Klar, wären die jetzt halt noch irgendwie in die Top 4 vorgedroschen, wäre es natürlich absoluter Jackpot gewesen. Aber wer weiß, vielleicht machen sie dann, hätten sie dann auch den Portland-Move gemacht und gucken danach, ob sie den Pick traden. So. Und dann hätte ich mir wieder die Haare
gebraucht. Safe gemacht. Ich schwöre, die hätten das safe gemacht.
Ja, machen die auch noch, die werden den traden. So. Und dann, keine Ahnung, irgendwie so einen Mock-Trade habe ich gesehen, Josh Green und der Pick gegen Jonathan Kuminga, wo ich mir auch so gedacht habe, was ist das denn für eine Scheiße? Also wirklich, ja, da habe ich mir auch so gedacht, Junge, dann lass es gut sein. So. Also,
welche Quelle war das? Weißt du das noch?
Ja, halt dieses diese große Mock-Trade-Seite auf Instagram. Achso, ich glaube, okay. Ich glaube, die heißt auch einfach nur Mock-Trades. Also da ist auch einfach immer viel Bullshit so dabei. Aber ja, also ich glaube, das wird auch nicht so gut enden. Aber hey, wie gesagt, Dallas ist dann wieder eine ganz andere Sache, wenn wir uns um die dann auch nochmal gehörig irgendwie beschäftigen in der Offseason. Ich glaube, dann wird es auch ein sehr einseitiger Pod werden, wo ich einfach nur mich drüber auskotzen werde und du musst zuhören. So. Vielleicht mache ich auch einfach einen Monopod, so dann kannst du dir die Scheiße sparen.
Kann ich auch einfach ein paar Finger in die Wunden legen.
So, ja.
Das würde mir vielleicht auch mal ganz gut tun.
Ja.
Support, warum nicht?
Ja, könnte man auch machen. Dann wird der Pod halt nur leider sehr lange dauern. Aber ja, schauen wir mal. Wie gesagt, für alle Teams auf jeden Fall steht nach wie vor jetzt eine spannende Offseason an. Eigentlich bis auf die Spurs, weil die können sich aber noch freuen.
Ja, richtig. Das auf jeden Fall.
Ja, cool. Ansonsten, hast du noch irgendwelche Themen, über die du gerne sprechen möchtest, Tim?
Habe ich jetzt so gerade tatsächlich nicht.
So noch was? Gut. Nee, ich tatsächlich jetzt auch nicht. Wir haben halt jetzt vieles so ein bisschen angeschnitten, sage ich mal. Was halt irgendwo auch klar ist, weil wenn man sich halt jetzt über einen längeren Zeitraum so noch nicht besprochen hat, dann rutscht auch so ein bisschen wieder was durch. Und es ist halt auch einfach so, dass die Liga so extrem schnelllebig ist. Vielleicht jetzt so eine Meldung, die ich noch kurz am Rande gesehen habe, dass jetzt tatsächlich die Bucks auch einen neuen Trainer gefunden haben, nachdem sie sich ja von Budenholzer getrennt haben. Wird bei ihm wahrscheinlich Adrian Griffin der nächste Head Coach, der bislang als
Assistant war.
Wurde zumindest auf jeden Fall auch schon von Vosch berichtet, dass sie es planen.
Okay.
Und also es zeichnet sich, sage ich mal, ab. Vor allem auch, dass sich Nurse anscheinend auch gegen die Bucks entschieden hat. Deswegen ist es auf jeden Fall interessant, dass halt der Posten auf jeden Fall dann schon besetzt wird. Aber viel zu sagen ist halt dann wieder schwierig, weil gerade von einem Assistant Coach, der dann seinen ersten Job als Head Coach antritt, was willst du da groß zu sagen? So, aber wie gesagt, super interessant halt, was auch gerade die Top-Teams, dass die jetzt alle ihre Trainer wechseln und so, das ist schon super interessant, sage ich mal, zu sehen. Und da fragt man sich natürlich auch, inwieweit das dann Impact haben wird. Ich habe einfach nur den Wunsch, dass Doc Rivers am Ende die Phoenix Suns übernehmen wird. Danke.
Ja, wär auf jeden Fall, hätte was. Ja, würde ich auf jeden Fall so sehen. Wundert mich jetzt tatsächlich auch ein bisschen, dass die Bucks sich jetzt so schnell dann auf Griffin committed haben. Ein Rookie-Head-Coach als Contender ist ja immer so eine Sache, aber ja, weiß ich nicht. Wenn es funktioniert, gerne. Wenn nicht, dann bald nicht. Haben wir vorhin auch schon mal.
Die Bucks haben ihren Chip gewonnen so mit Giannis. Deswegen, also das ist halt auch so dieses ich glaube, das ist auch so, klar, das trennt dann auch mal so die ultra krassen Leute, die so übelst erfolgsbesessen sind, aber ich denke mir so, Alter, wenn du in der fucking NBA einmal Champion geworden bist, beste Leben, so, ich glaube, danach würde ich es mir nur noch gut gelassen und würde mir denken, scheiß auf alles, so.
Kriegst also, du ziemlich shag nach der ersten Championship 2000.
Ja, also, so, ich glaube, deswegen bin ich dann aber auch nicht in der NBA, weil ich nicht so diese Einstellung habe, aber gerade auch, wenn ich mir so denke, wenn Jokic jetzt sein MVP hat, so dann neben seinem MVP auch noch seine Championship hat, dann scheißegal, also dann kann der auch drauf scheißen, so, weil auch, aber es ist ja auch so, wenn du dir die Ring-Culture und so anguckst, es wird immer nur gesagt, hat der einen Ring? Es ist im Endeffekt, klar, wenn du dann auf die ganz, ganz hohen Ebenen willst, dann ist wichtig, wie viele, so, aber so ist ja immer nur dieses, hat der einen Ring oder nicht?
Ja. Und wo du das gerade ansprichst, da fällt mir tatsächlich auch noch eine Meldung ein, über die wir doch noch sprechen könnten, und das ist das ganz offizielle Retirement von Carmelo Anthony.
Stimmt, kam jetzt auch vor kurzem raus. Melo leider nicht mehr in der Liga. Sorgt dafür, dass LeBron jetzt auch der letzte Spieler aus dem 2003er-Jahrgang sein dürfte, der noch in der Liga ist.
Korrekt.
Und ja, ist halt dann auch wieder nur so eine Sache, ne? Also, natürlich mit Melo hatte ich jetzt während meiner Fanzeit halt nicht so krass viele Berührungspunkte. Aber trotzdem irgendwo ein gewaltiger Name, so der ist jetzt, sag ich mal, die Schuhe an den Nagel hängt und obwohl sich das halt alles so abgezeichnet hat, trotzdem einfach ein Spieler, wo du dir denkst, so ja, geiler Zocker gewesen, aber jetzt halt auch wieder mit der Ringscratch und so, hat leider nie wirklich für den ganz großen Wurf gereicht, aber trotzdem super interessanter Spieler, auch mit einer super interessanten Karriere, ne? Wenn du dir das mal vorstellst, wie der am College, sag ich mal, rasiert hat, so, ne? Und dann natürlich die ewige Frage, was wäre, wenn damals die Detroit Pistons als eigentlich schon Contender nicht das Experiment mit einem Darko Milicic versuchen, sondern sich halt für Carmelo entscheiden und der nicht in Denver landet, sondern halt eben schon direkt bei den Pistons und vielleicht dann sogar in seinem ersten Jahr sofort schon eine Championship gewinnt. Ja, deswegen, es ist wirklich eine der Karrieren, natürlich auch, weil sie so lang ist, aber dann mit super vielen so What-Ifs, ne? Also deshalb, ja, echt total interessant, also die gesamte Personalie rund um Melo, muss ich sagen. Total interessante Karriere.
Ja, er hat es ja auch immer mal wieder geschafft, sich selber Steine in den Weg zu legen, muss man ja fairerweise sagen. Wenn ich da an den Trade zu den Knicks damals denke von den Nuggets, da war es ja so, dass sein Contract ein paar Monate später ausgelaufen wäre und hätte als Free Agent eingehen können. Stattdessen hat er den Trade gefordert und hat dann eben wichtige Leute dann mit nach Denver geschickt, mit denen er dann nicht mehr zusammenspielen konnte. Hätte damals vielleicht auch sogar mit den Knicks für eine Championship reichen können unter gewissen Umständen. Ist halt auch schwer zu sagen, weil es ja das Superteam in Miami auch gab zu der Zeit. Und wenn man dann ein paar Jahre später nochmal sieht, als er eben nicht mehr dieser Star war, aber sich irgendwie immer noch so gefühlt hatte und nicht lange Zeit nicht bereit war, kleinere Rollen zu akzeptieren, weil ich gedacht habe, ja, also wenn du unbedingt diesen Ring hättest haben wollen, dann hättest du das mit Sicherheit auch schaffen können. Da hätte es wahrscheinlich schon andere Möglichkeiten noch gegeben. Ja, dann auch die Superteam dann in Oklahoma, was dann nicht so funktioniert hat. Ja, also auf jeden Fall eine Karriere, wie du schon gesagt hast, mit vielen interessanten Punkten, die man sich auch genauer mal angucken könnte, was da überhaupt alles gelaufen ist. War jetzt eigentlich für mich auch keine Überraschung, dass er letztendlich retired. Wir haben ihn jetzt das ganze Jahr nicht mehr in der NBA gesehen. Ich habe jetzt auch noch gelesen, dass er wohl auch Angebote aus der Euroleague noch bekommen hat, für die er sich aber nicht wirklich interessiert hat. Und ja, wenn du überlegst, da war er ja dann jetzt auch 20 beziehungsweise eigentlich 19 Jahre in der NBA. Irgendwann sagst du halt auch, so ganz viel gibt der Körper nicht mehr her, dann sagst du vielleicht auch lieber, okay, ich höre jetzt ein Jahr früher auf, anstatt mich noch weiter zu quälen, kann vielleicht dann auch für den Rest des Lebens eine ganz gute Entscheidung sein. Wir haben auch schon Beispiele gesehen von Spielern, die ihre Karriere zu spät beendet haben, die dann auch vor gesundheitlichen Problemen mitstehen. Selbst den Dirk Nowitzki kannst du ja sogar nennen, dem fällt das Laufen ja auch nicht mehr ganz so einfach. Deswegen, also ich würde einfach mal sagen, Shoutout an Carmelo Anthony für die Karriere, die er dann doch hingelegt hat, denn krass war sie trotzdem, trotz der Tiefen, die auch dabei waren. Und da, ich war tatsächlich einmal gespannt, ob die Nuggets sein Jersey beteiligen werden. Das ist ja auch so ein Thema, was zumindest in Nuggets-Kreisen ein bisschen diskutiert wird. Wird seine 15 unter die Decke gezogen oder die von Jokic? Oder kriegt man das vielleicht irgendwie hin, dass man das mit beiden machen kann? Man weiß es nicht.
Gehe ich von aus. Also generell so, dass mit den Nummer-Retiren und so ist zum Beispiel bei ihnen ja auch total interessant, ne? Weil selbst die Knicks, selbst bei denen wird das so ein bisschen diskutiert, so, weil wenn du halt guckst, erfolgreich war die Zeit nicht, ne? Und wenn du dann dir überlegst, du hast zum einen von den Spielern gesprochen, die damals wegen Melo rübergegangen sind, aber wenn ich mich recht entsinne, ist auch ein gewisser Pick rübergegangen, aus dem ein Jamal Murray geworden ist.
Absolut korrekt.
Was auch einen gewissen Einfluss jetzt natürlich noch heute auf diesen Trade von vor 12 Jahren müsste es gewesen sein, hat. Deshalb, ja, Wahnsinn, ne? Also, wie gesagt, eine Karriere, natürlich auch unter anderem, weil sie so lang war, aber voller What-Ifs. Deswegen wäre schon interessant, sich nochmal ausführlicher damit Melo zu beschäftigen. Aber eine Sache, die ich jetzt auch nochmal ansprechen wollte, die ich auf jeden Fall cool fand, war, wie er es dann, ja, sag ich mal, am Ende noch geschafft hat, diese Transition hinzubekommen von schon raus aus der Liga, damals bei den Rockets da, wo er da so ein paar Spiele noch gemacht hat und ja, halt auch schwierig da war oder nicht so ganz d'accord war mit dieser Rolle von der Bank und so, wie er das nochmal geschafft hat, ja, zurückzukommen. Gerade die Jahre in Portland fand ich mega cool, da nochmal an der Seite von Dame und CJ zu zocken. War jetzt zwar nicht sonderlich erfolgreich, muss man ehrlich sagen, aber es hat schon irgendwo noch Spaß gemacht, ihn auch irgendwo zu verfolgen. Und auch bei diesem Lakers-Rentner-Roster von letzten Jahr, bin ich ehrlich, ich fand es immer noch am coolsten, dass er dann nochmal mit LeBron zusammengespielt hat. So, das fand ich, war dann noch immer so cool. Keine Ahnung, Melo war irgendwie immer so ein Spieler, mich hat es immer gefreut, den zu sehen, muss ich sagen. Also gerade auch natürlich jetzt, wenn ich eher so seine alten Tage hauptsächlich verfolgt habe, so muss ich sagen. Also ich fand es immer cool, wenn ich ihn gesehen habe. Deshalb, ja, cooler Zocker er trotzdem gewesen. Ich meine, also auch so eine der ersten Sachen, die mir bei Melo immer in den Kopf kommen, ist sein 62-Punkte-Spiel, wo er keinen einzigen Assist gespielt hat. Damals für die Knicks gegen, ich glaube, es war die Bobcats oder so. Also noch auch schon wieder ewig her so. Aber ja.
War das Statsheet nicht sogar komplett leer, abgesehen von den Punkten? War das nicht sogar so? Oder war das ein anderes Spiel? Irgendwann hatte der auch mal irgendwie, keine Ahnung, wie viele Punkte, 0 Rebounds, 0 Assists, gar nichts. Aber die Punkte, die waren da.
Okay, also ja, ja, als so Pure Scorer, der Melo eben war, kann man sich das schon vorstellen. Aber so gar kein Rebound ist schon krass. Also ja, aber kann gut sein, dass es das Spiel auf jeden Fall gegeben hat. Aber wie gesagt, boah, jetzt, wo du so drüber sprichst, ich hätte schon Bock, noch mal so irgendwie sich ein bisschen mehr mit Melo zu beschäftigen. Aber das kann man ja irgendwann später nochmal machen. Auf jeden Fall, ja, Shoutout Carmelo Anthony, also stabile Karriere hingelegt.
Ansonsten, was mir zu ihm einfällt, auch noch dieser legendäre Gastauftritt bei Nets ultimativer Schulwahnsinn, falls du dich erinnerst.
Stimmt, von dem hast du, glaube ich, auch schon mal hier sogar im Pod erzählt, ne?
Das weiß ich gar nicht, kann sein.
Ja, genau, also ja, einfach wahnsinnig großer Name, ne? Hat die Liga auf jeden Fall auch, ja, geprägt ist immer so ein großes Wort, aber auf jeden Fall auch über lange, lange Zeit so begleitet, ne? Und müsste ja auch in dieser NBA 75-Liste sein.
Ja.
Und da denke ich dann auch, ja, verdient. So, ey, und jetzt einfach enjoy your retirement. Melo ist da ja, glaube ich, auch jemand, der sich dann gerne nochmal abends einen schönen Wein oder so aufmacht. Soll er sich genießen. Hat er nicht sogar einen Wein-Podcast oder so? Ich glaube irgendwie, Melo ist da so ein ganz interessanter Typ.
Weiß ich nicht.
Ich meine, irgendwas habe ich da im Hinterkopf. Kann auch sein, dass ich das gerade verwechsel, aber ich glaube, ja, Melo wird sich auf jeden Fall in seiner Rente gut gehen lassen.
Ja, das mit Sicherheit.
Gut. Gut. Ja, was haben wir noch, Tim? Noch irgendwas, über was wir sprechen wollen? Oder?
Nee, das fiel mir jetzt auch gerade nur ein, weil wir über die Bucks gesprochen haben und dass sie schon ihren Ring haben und dass sie die Rings-Culture wichtig ist. Jetzt haben wir sogar relativ lange über Melo gesprochen.
Ja, das stimmt. Aber auch echt zu Recht.
Definitiv. Wie gesagt,
geiler Spieler so gewesen. Und ja, ganz ehrlich, wäre jetzt auch irgendwie ein bisschen unpassend, wenn dann jetzt zum Beispiel LeBron seine Karriere jetzt auch in diesem Sommer beenden würde, weil...
Kann er nicht machen.
Ja, kann er ehrlich nicht machen. Gönn das Spotlight, Melo. Stand lange genug so in deinem Schatten.
Ja, das stimmt. 20 okay. Jahre.
Ja, auch nie wirklich hervorgetreten, aber egal. Ja, nee, ich würde sagen, dann haben wir es für diese Episode. Haben auf jeden Fall wieder einiges zu besprechen gehabt, aber wen wundert's, wenn man sich dann längere Zeit nicht spricht, so.
Man kennt's
ist ja. Ist ja dann auch ganz normal und dann schauen wir mal. Also wir haben ja jetzt so ganz, ganz leichte Mini-Preview oder zumindest Tipps abgegeben, wie wir das zu den Finals erwarten. Ob wir es zeitlich schaffen, uns dann während der Finals nochmal zusammenzusetzen, müssen wir mal gucken. Aber spätestens wenn die Finals dann vorbei sind, werden wir uns auf jeden Fall wiederhören. Entweder mit einem total euphorisierten oder einem gebrochenen Tim. Das wird darauf hinauslaufen. Und ja, da könnt ihr dann, denke ich, auf jeden Fall gespannt sein, welchen Tim ihr dann in der nächsten Episode zu hören bekommt.
Es wird auf jeden Fall emotional werden, das kann ich, glaube ich, versprechen.
Ja, damit ist auf jeden Fall nicht zu viel vorweggenommen. Und ja, dann würde ich sagen, war es das auch wieder mit der heutigen Episode. Wir bedanken uns natürlich bei euch allen fürs Zuhören. Und falls euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung freuen. Und ansonsten hinterlasst uns auch gerne eine Rezension bei Apple Podcast. Und ansonsten bleibt uns nur zu sagen, wenn es euch gefallen hat, dann hört auch gerne beim nächsten Mal wieder rein. Ich verabschiede mich. Die letzten Worte sind wie immer bei Tim. Macht's gut, haut rein und ciao.
Danke auch von meiner Seite, dass ihr wieder dabei wart. Bleibt auf jeden Fall gerne dem Podcast als Treuhörer erhalten. Und wenn es in Richtung Finals geht, einmal alle dran denken. Let's go, Nuggets Nation. Bis dahin, haut rein.